Radio Tux. The German Ladles Radio. The German Ladles Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 114. Heute mit dabei Marc.
Guten Tag.
Und Pfleidi.
Hallo.
Und irgendwie wollte hier jemand die ganze Zeit Meme ausprobieren, habe ich gehört.
Ein Meme?
Ja. Meme?
Ja, da wollte sich so ein Politiker sein eigenes Meme schaffen, habe ich das Gefühl. Nämlich.
Hat gut geklappt, oder?
Ja, Axel E. Fischer, CDU, fördert ein Vermummungsverbot im Internet. Fand ich großartig.
Fördert?
Fordert.
Ich dachte,
ja. Fördert. Ja, er fordert und fördert gleichzeitig.
Ja,
und
richtig.
Ja, das ganze Internet hat sich über ihn lustig gemacht.
Das heißt, ich darf nicht mehr vor meinem Rechner vermummt sitzen.
Genau.
Musst jetzt eine Hose anziehen, Ingo.
Du musst jetzt in Zukunft eine
oder
Hose
ausziehen,
anziehen.
Wer weiß. Oder ausziehen, wie bei der Amis am Flughafen. Quasi.
Quasi.
Und dann liegt es ins Internet.
Genau. Das hätte man eigentlich auch noch mit reinnehmen können.
Aber machen wir ja jetzt gerade.
Genau.
Wir liegen also jetzt ja auch.
Bei den Amis sind nämlich 35.000 Bildern, hups, von Nacktbildern verloren gegangen.
Also ich glaube, Nacktbilder verlieren die mehr.
Ich meine
Nacktscanner-Bildern.
Nacktbildern aus Nacktscannern, so rum.
Nacktbilder aus Nacktscannern.
Nacktscannerbilder quasi.
Nacktscannerbilder.
Habt ihr euch die angeguckt? Waren die interessant? Oder?
Nee, ich habe das nur so an mir vorbeiscrollen gesehen
waren,
und habe gedacht,
also
das wurde aber auch Zeit.
Also ich habe schon im Internet bessere Nacktbilder gesehen, sagen wir es so.
Ich wollte auch gerade sagen.
Ist schon, ja.
Gut, aber.
Also was ich schon gesehen habe, war irgendwie so eine Seite, wo irgendwie ratemybackscatter.com oder so, da konnte man dann irgendwie schon einzelne Bilder aus so Nacktscannern bewerten, wie toll man die findet.
Das finde ich sehr gut. Richtig.
Ja.
Genau, wir waren aber gerade bei Axel E. Fischer.
Wir waren beim Axel E. Fischer, ja, und der hat sich da irgendwie so ein bisschen in die,
ins Fettnäpfchen so getreten.
Der hat sich im Fettnäpfchen
gesuhlt.
Ja, und er fordert, glaube ich, auch immer noch ein,
er fordert jetzt sogar ein Radiergummi.
Ja, er fordert jetzt auch doch den Radiergummi für Webseiten und.
Wenn man mal Blödsinn absondert, dass man es hinterher auch wieder löschen kann.
Also genau. Jemand, der einfach verstanden hat, wie es geht. Und deswegen haben natürlich in seinem Sinne, nehme ich stark an, die Interweb-Community weitere Forderungen für ihn aufgestellt,
genau.
Um ihm da eventuell die Entscheidungsfindung etwas zu vereinfachen.
Natürlich, zum Beispiel fordert er einen Suchtnachweis für reinrassige Lolcats.
Richtig, oder er fordert besseren Brandschutz für Firewalls. Zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Oder ein Endlager für Atom-CPUs.
Natürlich. Oder eine Frauenquote für Man-in-the-Middle-Angriffe.
Oder Funkquoten für Fail-Whales. Das könnte ich den ganzen Tag machen.
Ja. Und natürlich das eins der wichtigsten, das Bekenntnis von World of Warcraft zur christlich-jüdischen Leitkultur.
Auf jeden Fall.
Ich will hier raus.
Genauso wie Unwetterwarnungen bei Shitstorm-Gefahr.
Türsteher vor Chaträumen.
Auf jeden Fall.
Wie lange wollt ihr das noch weitertreiben?
Bis du uns daran hinderst.
Okay,
ich sag jeder noch eins. Okay, ich nehme dann zum Beispiel Agrarsubventionen bei Farmville. Axel E. Fischer fordert Agrarsubventionen bei Farmville.
Eine Schanklizenz für die Progress Bar.
Finde ich sehr gut.
Finde ich auch gut, ja.
Axel E. Fischer fordert, einfach mal googeln. Das ist, oder in Twitter, in der Seite.
Twitter,
gehen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das ist ganz, ganz grandios.
Können wir noch ganz kurz klären, wer der ist?
Das ist
warum das Ganze so witzig ist oder traurig eigentlich?
Weil der ist von der CDU. Das macht schon mal.
Das macht schon mal traurig.
Also ich meine, es gibt eine Menge CDU-Hintlerbanker, die viel Scheiße absondern, was wir jetzt nicht als Internet-Meme haben. Warum jetzt gerade der?
Ja, sagen wir es mal so, dieses Vermummungsverbot im Internet, das ist halt einfach so unglaublich absurd und aus der Luft gegriffen. Da muss man sich einfach drüber lustig machen. Also es geht eigentlich nicht anders.
Nicht nur das, er ist auch der Vorsitzende der ENCAT-Kommission für Internet
diese Internet- und Kommunikations-ENCAT-Kommission. Ja, genau.
Internet und digitale Gesellschaft heißt sie.
Ja, genau so.
Genau, dafür ist er der Vorsitzende und man sollte eigentlich meinen, die Leute, die da drin sitzen, hätten irgendwie so ein bisschen Ahnung vom Internet. Und
könnte man erwarten.
Richtig.
Wäre wahrscheinlich zu viel erwartet, aber
wie wir gerade erlebt haben, ist das zu viel erwartet, weil sonst wäre es irgendwie nicht so traurig oder witzig. Ihr könnt euch das aussuchen, was davon es ist. Kommen wir zu weiteren Toten. Wir haben zum Beispiel einen fast Halbtoten, ganz Halbtoten, dieses VTAP. Habt ihr gehört, dass die Neophonie sich da aus dieser VTAP...
Mhm. Nachdem sie so gute Bewertungen auf Amazon hatten.
Ja, hatten sie wirklich.
Ja.
Die selbstgeschriebenen zählen halt meist nicht so viel.
Ja, richtig.
Ich finde, die zählen am meisten.
Die selbstgeschriebenen, über dein eigenes Produkt.
Genau, die zählen besonders
auf gut. Jeden Fall.
Ja, irgendwie, das wird sicher ein Grund gewesen sein, warum sich die Neophonie, die das ja, also aus meiner Sicht immer so maßgeblich mitgerollt hat. Also es waren ja zwei Firmen, es war ja einmal diese 4iTito AG.
Ja, ich glaube, diejenige, die das eigentlich als ihr Produkt ausgegeben hat, war das schon die Neophonie.
Ja, und die hatten dieses Verlags-Know-how und die anderen haben irgendwie dieses Programmierer-Know-how irgendwie gehabt.
Okay.
Ja, nachdem sich da ja so ein paar PR-Desaster ergeben haben und dann ja auch mehrere Leute, Verlagsfirmen abgesprungen sind und gesagt haben, wir machen doch vielleicht lieber iPad, weil ihr so ein bisschen zu blöd seid.
Ja, und nachdem sie irgendwie nicht in der Lage waren, mal ein benutzbares Produkt zu produzieren, was man auch irgendwie kaufen möchte.
Richtig.
Also, ja.
Ja, haben sie sich da
die jetzt... haben sich wahrscheinlich da einfach zu große Ziele gesteckt und mussten jetzt irgendwie einsehen, dass sie irgendwie doch nichts verkaufen.
Ja, das Traurige ist, wie man mit so viel PR...
Ich meine, zumindest hierzulande war ja die PR am Anfang fast nur positiv.
Also, ja, ja.
Oh, jetzt der große iPad-Konkurrent und so weiter.
Nicht nur in Deutschland, auch außerhalb hier. Das iPad aus Deutschland, iPad made in Germany, also die hatten echt...
Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es Ramsch ist. Die können doch nicht einfach so eine kleine Firma nehmen und dann die Arbeit von, keine Ahnung, wie viele Ingenieure da bei Apple dran sitzen, 50 über 2 Jahre und die so, machen wir in 3 Monaten. China, Hardware und so. Das wird einfach nichts. Kann man vergessen. Da musst du auf irgendwas setzen, was wie Android ist, wo dann wirklich auch mal 50 Ingenieure für 2 Jahre dran saßen oder so. Und dann, ne, dann fängt es an, interessant zu werden.
Eventuell, ja.
Ist halt einfach zu komplex, um da irgendwie, keine Ahnung, es ist kein neuer Schraubenzieher. Es ist schon ein bisschen, ne?
Gut. Ja.
Ja. Also ich würde sagen, das ist ganz tot, aber diese eine Firma, die macht da jetzt noch weiter. Also diese Tab GmbH, ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
Der gute Todesmarsch.
Die machen da jetzt noch weiter und die Neophonie konzentriert sich jetzt auf ihr Kerngeschäft und lässt das irgendwie links liegen und zieht wahrscheinlich auch die Konsequenzen aus diesem ganzen Desaster. Wahrscheinlich werden wir nicht mehr sehr viel von dieser Firma hören.
Tja, wo wir gerade bei toten Tabletts waren. Ja. Kennt ihr das Juju?
Das war früher das ehemalige Crunchpad.
Genau, das hat TechCrunch zusammen mit so einer
Garage, Fusion Garage.
Genau, mit denen haben die da irgendwie auch mal so ein Tablet geplant, was dann irgendwie total cool werden sollte. Und dann gab es da eine riesige Schlammschlacht, weil die sich irgendwie um die Rechte gestritten hatten. Und dann hieß es auf einmal nicht mehr Crunchpad, sondern Juju.
Richtig. Und also Rechte gestritten war ja vielleicht so, dass... Also die Crunchpad-Leute haben mit dieser anderen Klitsche zusammengearbeitet, genau. Fusion Garage. Und dann hat irgendwann die Fusion Garage kurz vor Ende gesagt so...
Das ist jetzt unser Produkt.
Ja, wir machen das jetzt doch irgendwie mehr alleine. Bitte rufen Sie uns nie wieder an. Und dann waren die in der TechCrunch natürlich Unmenge an Leserschaft. Die haben natürlich ein bisschen dagegen stunk gemacht, weil die das nicht so cool fanden. Und jetzt der Gründer von Fusion Garage, der Chandrasekhar Radhakrishnan.
Gesundheit.
Richtig, ja. Der ist aber immer noch... Das Juju hat den größten App Store der Welt, das Internet. Brr, brr, brr,
brr. Ja, also warte. Dann kannst du hier, warte mal, wenn ich da drauf lache, darfst du einmal lachen. Okay.
Okay. Der macht also immer noch Zeug. Aber ja, Fleidi, erzähl mal weiter. Ich wollte dich jetzt habe ich unfreundlicherweise dich unterbrochen.
Ich glaube, ich habe dazu eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ist jetzt irgendwie auch so das Weitere, die wollten auch irgendwie groß mit rauskommen und ein weiteres Tablet, was jetzt irgendwie gescheitert ist und ja, nicht wirklich. Ich glaube, das sind irgendwie 10, 20 Stück von insgesamt so ausgeliefert worden, wenn überhaupt und ja, das war's dann mit dem Tablet. Das war auch halt
schön in der Schlammschlacht
geendet. Das war mal ein Juju.
Also so viele Tablet-Sachen wie gerade pleite gehen, könnte man ja schon fast fragen, ob das nicht irgendwie der Niedergang von diesem ganzen Tablet-Hype ist.
Es gibt da ein Tablet, das sich recht gut verkauft.
Ja, es gibt ein Tablet, das dürfen wir hier wahrscheinlich nicht ansprechen, aber das verkauft sich tatsächlich ziemlich gut. Und
ja, aber ihr kennt doch diesen Hype-Cycle hier von Gartner oder so. Wir sind da wahrscheinlich so gerade jetzt oben und dann geht's runter also und ich so bin in immer zwei noch, Jahren haben wir
Ich bin
wir
immer
so
noch der Meinung, die ich schon vor irgendwie ein paar Monaten vertreten habe, als du es mir nicht abkaufen wolltest, als ich erzählt habe, dass ich eigentlich nicht dran glaube, dass sich Netbooks auf Dauer irgendwie durchsetzen werden, aber Tablets schon. Ich glaube, bin immer noch davon überzeugt. Ich glaube, es gibt nur momentan halt einen Markt, der aus einem Gerät besteht und der Rest verkauft sich halt nicht, weil sie entweder zu teuer oder zu schlecht designt oder was auch immer sind. Also ich glaube, da gibt's schon durchaus einen Markt für so Tablets.
Das bestreite ich auch nicht, aber es ist halt nicht der große Markt, den alle irgendwie da drin gesehen haben, weil sonst würden diese ganzen Dinger ja nicht pleite gehen.
Es gibt ja ein so ein Tablet, das verkauft sich nach wie vor sehr, sehr gut.
Ja, es gibt auch viele Netbooks, die sich sehr gut verkaufen und viele Notebooks. Und hast du eine Ahnung?
Tatsächlich glaube ich einfach, dass die momentan die Hersteller einfach nicht in der Lage sind, ein Produkt herzustellen, was die Leute kaufen wollen, außer jetzt irgendwie das eine Gerät.
Ja, also ich muss.
Und das verkauft sich ja irgendwie in Millionen Stückzahlen. Also ja. Das kann man ja nicht leugnen, dass dieser Markt tatsächlich da ist und dass die Leute bereit sind, da nicht geringe Summen für auszugeben.
Auch nur ein Spielzeug.
Ja, aber ein sehr schönes. Also zu Hause, ich trage halt das Tablet mit mir rum, wenn ich immer in der Küche stehe oder so. Da kannst Podcasts drauf hören. Das sind ja auch die wunderbar deine Podcasts. Du kannst da immer noch drauf surfen und E-Mails lesen. Ich würde jetzt nicht ernsthaft mit irgendwie arbeiten wollen oder so.
Aber gerade Facebook, zum Konsumieren. Twitter,
Podcasts, so also, pure Konsumieren ist echt, ich mag es immer noch halbwegs. Und da, ich finde es halt schade, dass es keinen Hersteller gibt, der auch sagt, wir machen ein 10-Zoll-Tablet, das dünn ist und, keine Ahnung, 10 Stunden Akkulaufzeit hat. Ja. Und auf Android basiert. Ja, aus Android ist jetzt noch nicht reif laut Google, aber es gibt es halt einfach nicht so richtig. Ja.
Axel E. Fischer fordert iPads aus Bodenhaltung.
Richtig.
Auf jeden Fall.
Und Festnahmen bei Remote-Zugriff.
Ja. Wo wir gerade hier mal im Chat lesen. Sehr gut.
Wunderbar.
Du hast ja auch so ein Tablet hier die ganze Zeit mal so angeguckt.
Ja, das Samsung Galaxy, weil da ein Student in unserem super Studiengang mobile Medien oder Medieninformatik an der HDM Stuttgart. Ich habe kurz Werbung gemacht.
Weil schon wieder, ja.
Richtig, ja.
Wir sollten Geld dezent nehmen dafür irgendwie.
Richtig. Nee, da wollte ein Student was mitmachen, deswegen konnte ich es nicht. Es ist halt nach wie vor das Samsung Galaxy Tab. Es ist nett, so vom Prinzip her. Es ist halt ein bisschen klein. Es sind, wie viel Zoll sind es denn?
7,70,
exakt, okay. Es sind halt 7 Zoll, was dann wieder beim Lesen schon ein bisschen nervig wird. Also er hat eine super Auflösung.
Ja.
Aber ist halt trotzdem ziemlich klein. Also
ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ein Format, das ist tatsächlich dann auch so ein 16:9. Das heißt, wenn man das irgendwie so, so vor sich hält und halt nicht in der Breite, sondern in der Länge nachhält, dann ist das halt irgendwie zu hoch. Also irgendwie ist das vom Blickfeld her komisch. Also da finde ich so dieses 4:3, gerade bei so Tablets, finde ich da eigentlich echt angebrachter.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob mich das stören würde. Also mir ist es nur gerade, also der Formfaktor ist, das ist ein bisschen klopsig, also so von der Schickheit her, also es ist ein bisschen dick.
Ja.
Ist noch im Normalen. Die Verarbeitung ist recht solide, muss man sagen. Das ist ganz cool. Ich finde es halt mit 7 Zoll etwas, der Preis ist teurer als ein iPad. Also selbst mit vergleichbarer Hardware, was ein bisschen schade ist eigentlich, weil es halt doch kleiner ist vom Display. Da fehlen dir 3 Zoll und muss aber mehr Geld zahlen.
Aber du hast mehr Anschlüsse.
Nee, nicht wirklich.
Nicht?
Doch, USB. Du kannst irgendwie so eine SD-Karte, glaube ich, auch noch.
Ja gut, man kann eine SD-Karte reinstecken, aber man kann es nur auch mit USB an den Rechner anschließen. Also man kann da irgendwie nicht noch eine Tastatur anschließen oder so, außer per Bluetooth dann halt.
Ja, das kannst du dann ja auch auf dem
eben, anderen.
Ja, ist gut, es kommt drauf an, ob es USB-Host-Modus und sowas auch kann.
Ja, theoretisch soll es wahrscheinlich schon von Hardware-mäßig, aber Gott, es ist auch ein Tablet da noch Tastatur anschließen. Ist nett, wenn du so, keine Ahnung, irgendwie im Zug mit dem Ding arbeiten willst und dann aber trotzdem eine Tastatur mitschleppen. Ja gut,
aber dafür kann man auch eine Bluetooth-Tastatur benutzen.
Eben, ja.
Also da will man dann
und für solche, Kabel für solche haben. Fälle benutzt man ein Netbook.
Nee. Richtig, kannst doch. Du auch.
Doch, genau, nee. Doch.
Braucht man, also ich hatte selten die Situation, wo ich dann wirklich gedacht habe, jetzt hätte ich gerne.
Ja, aber du sitzt dich doch nicht mit einem Tablet hin und nimmst dann noch ein
Ich nehme dann ein großes Notebook.
Ja, du.
Ja.
Ja.
Also wie gesagt, ich seh diese Lücke die so ein Netbook ausfüllt, sehe ich nicht so wirklich.
Aber selbst Apple bringt jetzt so Dinger raus.
11 Zoll.
Ja, die haben dann aber auch schon Leistungsdaten, die anders aussehen als bei so einem Netbook.
Nee, das ist genau das Gleiche.
Nee, da ist ein Core-2-Duo drin.
Nee,
doch.
Das ist doch ultra-low.
Ja, aber ein Core-2-Duo, der hat schon Dampf.
Ja, also das ist 2 Gigahertz.
Ja, aber kein Single-Core 1,6 Gigahertz, der irgendwie auf einem Pentium 3 basiert.
Egal.
Ja, so viel zum Thema. Wo waren wir denn eigentlich gerade?
Samsung Galaxy
Tab. Wir waren bei dem Samsung Galaxy Tab.
Ansonsten, also ich meine, die Oberfläche ist halt Samsung. Warum Samsung? Die machen wieder so viel Ramsch mit drauf, der irgendwie...
Samsung keine Ahnung. Macht alles. Wie gesagt, seitdem ich weiß, dass Samsung auch Auto baut und Kühlschränke.
Atomkraftwerke wahrscheinlich. Ja. Der ist auch der weltgrößte Elektronikkonzern, aber dass die eben...
Ist, glaube ich, wie Siemens früher.
Müssen.
Die machen alles. Und
ja, aber Siemens hat auf seine Handys kein komisches Frickelzeug drauf gemacht.
Nee, na doch, echt, das du war hast schon es bei bloß dem damals nicht so
Samsung
gemerkt.
Samsung Wave war schon irgendwie komisch. Und wir machen unseren eigenen Storm in unserer eigenen Sprache, in unserem eigenen System.
Stimmt, die machen...
Das ist jetzt zumindest auf Android.
Samsung nicht auch dieses Bader
noch? Doch, ja, doch, das gibt's auch noch.
Die machen alles so gleichzeitig, haben aber auch keine große... Ja, die existieren dann halt parallel.
So, ja, das ist wahrscheinlich gut. So wie bei Nokia gerade.
Ja, gut, Bader macht es eh nicht mehr lang, glaube ich.
Aber ja, aber die haben auch so einen extra App Store.
Ja, die haben sogar
5 Apps drin oder
ja,
so.
Ja, aber das Krasse ist ja, die haben tatsächlich sogar, ich glaube, 6, irgendwas Millionen Dollar vor ein paar Monaten ausgeschrieben bei so einer Developer Challenge. Also da müssten eigentlich ein paar Apps rausgefallen sein, weil man konnte da tatsächlich so richtig Geld dabei gewinnen, wenn man da irgendwie eine coole App eingestellt
hat. Aber das hatten sie ja alle am Anfang gemacht.
Genau, das macht jeder.
Genau. Ja, nee, ist also insgesamt ist das Einzige, es hat eine Kamera, was bei dem Tablet, ich weiß nicht, es hat eine Kamera, soll das einfach mal so stehen. Und
gut, für Videotelefonie vielleicht oder so.
Nach hinten.
Ach so, nee, da macht es keinen Sinn.
Und ja, ich weiß nicht, es irgendwie...
Flash?
Kann's, ja, ist Android. Also Android gibt's ja ab hier der Version... Wann haben sie denn die Komplementarität gemacht?
Ich glaube 2.2 war das
tatsächlich. 2.2, da kann Flash drauf anschauen. Das ging auch eigentlich echt gut. Also ich habe irgendwie so
ein Weeble-Stuff. Irgendwie stark oder?
Nee, also ich habe jetzt auch nichts. Ich habe nur ein Flash-Video als übliche, so Weeble-Stuff, so eine kleine Animation, wo da abgespielt wird mit ein bisschen Musik. Das ging eigentlich recht gut. Das ist ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ich es brauche. Also ich habe es jetzt auch noch nicht vermisst irgendwie. Weil also gerade, wenn es ein lustiges Video gibt, findest du es eher auf YouTube. Also selbst wenn es ein Flash war, hat's irgendein Mensch transkodiert. Und ich denke, das könnte was werden, wenn sie einfach noch, keine Ahnung, warten, bis Gingerbread rauskommt, wenn das Android dann auch darauf wirklich optimiert ist und alle Anwendungen auch anständig aussehen. Manche sind auch, ja, also sie stretchen sich schon entsprechend hin, aber teilweise sieht es ein bisschen clunky aus, weiß nicht, so komisch. Ja, es... Ja, ich sag mal, es ist ein guter Anfang. Also wenn sie das jetzt noch billiger und 10 Zoll machen.
Ja gut, ich denke mal, es wird nicht das erste gewesen bleiben. Das letzte bleiben, das erste, egal. Ihr wisst, was ich meine. klar, da werden dann sicher neue rauskommen und das nächste wird schmaler, dünner, feiner, schneller und so weiter und so fort sein.
Also ich muss sagen, das Gerät ist eigentlich so... im Vergleich zu den anderen, außer jetzt dem iPad, den man sich bis jetzt so angeguckt hat, eigentlich das Einzige, was man vielleicht auch mal gerne benutzen würde. Hm. Großer Kritikpunkt, den ich eigentlich dabei finde, ist, dass es teurer ist als das größte iPad, was es für mich eigentlich nicht wirklich einen Konkurrent macht.
Ja, besonders bei Samsung ist immer die Sache, es ist basiert jetzt zwar auf Linux, aber ich habe gar nicht geschaut, was jemand, wie es mit dem, braucht man da, muss man sein Telefon routen irgendwie speziell, haben die da irgendwelche Gegenmaßnahmen? Weil Samsung ist jetzt, sage ich mal, nicht so der Hersteller von Hardware.
Ja, und die sind auch bis also jetzt immer relativ zaghaft in Sachen Firmware-Updates und so weiter.
Ja, das ist ganz, weiß nicht, da gibt es auch noch so ein paar alte Samsung, die ersten Android-Handys. Hat es deine Schwester nicht oder so?
Flighty. Ja, meine Schwestern hatten tatsächlich beide das Samsung Galaxy 1.
Und das ist jetzt immer noch auf 1.6 oder?
1.5.
Oh,
also,
baby.
Also als die es gekauft haben, war das schon auf 1.5 und da gab es allerdings schon eine Weile 1.6 da, und seitdem kam da auch kein Update mehr.
Ja.
Also und die haben das Telefon halt so verkauft und haben sich dann halt nicht mehr drum gekümmert. Hm. Und ich hoffe mal, das wird in Zukunft besser, weil, also ich möchte mir kein Smartphone mehr kaufen, wo ich nicht irgendwie weiß, dass ich zumindest ein paar Updates für bekomme.
Hm, das war, also ich war auf dem Samsung Developer Day damals in Frankfurt. Mhm. Also auch wenn du mit den Leuten geredet hast, die da ein bisschen für verantwortlich sind, das ist alles immer echt zaghaft. Also haben irgendwie angefangen mit, damals bei Bader noch, haben sie irgend so ein Eclipse verwendet mit einem CDT als Entwicklungsumgebung. Also eigentlich alles, was sie brauchen, um Cross-Plattform zu sein. Und GCC als Compiler, bla bla bla, gab es nur für Windows. Und kommt es mal für Mac oder Linux? Nee. Ja, Mac vielleicht, Linux, nee. Ja, warum nicht? Och, weiß nicht. Und das ist ein recht komischer Laden. Ist so ein bisschen so eine Draufhaltekultur. So. Unser Produkt, wir machen, was wir wollen. Samsung.
Ja, gut, wer weiß, was die da noch mitmachen wollen oder
nicht. Ja, da geht eben irgendwann, also gut, du kannst zumindest noch normale Android-Apps drauf spielen, aber dann ist die Offenheit nur insofern, als dass halt der Market halbwegs offen ist und du dafür Sachen machen kannst. Aber so Customizen und so Geschichten, ich weiß nicht, ist bei Samsung halt immer so eine Sache. Hm. Ja, nee, aber war auf jeden Fall mal ein netter Anfang. Ich wäre froh, wenn jetzt irgendwas Cooles kommen würde in der Richtung, was auch preislich mithalten kann, weil teurer macht dann auch irgendwann wenig Sinn.
Hm. Ja, gut. Wie gesagt, ich denke, der Hype ist vorbei, jetzt konsolidiert sich das alles erstmal, sehen wir ja gerade, und dann
gucken wir mal, was das kommt alles erst noch. Was? Ich glaube, man braucht momentan halt einfach die Geräte, damit die Leute das überhaupt irgendwie benutzen. Weil diejenigen, die sich jetzt ums Verrecken kein iPad kaufen wollen, die haben halt momentan keine Alternativen, die sie kaufen könnten überhaupt.
Ja.
Also,
außer jetzt auch, also es ist ja nicht so, als ob man jetzt ein Tablet braucht.
Ja, aber wenn man gerne ein Tablet hätte und sich aber kein iPad kaufen will oder einem das iPad zu teuer ist, hat man momentan keine Alternativen. Deshalb glaube ich, da gibt es durchaus noch Potenzial, dass sich da irgendwie in dem Bereich was tut.
Bestimmt.
Jo.
Ja. Weiter zu Toten. Richtig. Obwohl, eine Sache, Tote 1 und 1 war noch gefragt, also 1 und 1 hat ja auch auf Android so ein Smart Pad, glaube ich, hatten sie es genannt, gehabt, aber da haben sie irgendwie so und so viel, 1000 auf jeden Fall, geordert, die sind so alle losgeworden und haben dann das eingestellt, aber ich glaube, da kommt ein neues, also wie ich das verstanden habe,
ja.
Also das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
Die sind, du hast es dann halt mit deinem DSL-Vertrag, den du ein abgeschlossenes Geschenk gekriegt.
Ach so,
ja. Oder du konntest es für 200 Euro kaufen.
War auch so ein 1.6er Android dann halt, also schon als es rauskam, veraltet.
Ja, klar. Deswegen haben die nur so und so viel 1000 geordert gehabt, haben die verschachert und hatten dann keinen weiteren geordert. Aber so, es klang so, als ob die weitermachen. Also dann für wahrscheinlich nächstes Jahr, dass dann nochmal ein neues rauskommt, dann wahrscheinlich mit einer neuen Android-Version. So zumindest mein Stand der Dinge. Weiter zu anderen Toten. Kennt ihr noch ICQ?
ICQ?
Das habe ich mal gehört, ja.
heißt, ich suche dich, ne?
ICQ. Ja,
richtig. Ja. Aber die sind jetzt auch irgendwie tot, Flydi. Oder so fast.
Russen sind das jetzt.
Ja, also das hat...
waren früher Israelis, jetzt sind es Russen.
Nee, früher, ja, erst waren es Israelis, ganz früher, dann war es Amis und jetzt sind es Russen.
Genau, also das hatten wir ja schon vor einer Weile hier in der Sendung, dass ICQ von dem russischen Konzern aufgekauft wurde. Irgendwie...
Sorry.
AOL wollte die irgendwie loswerden und dann haben sie es irgendwie nach Russland verschachert. Dann hat man da eine Weile gar nichts mehr von gehört. Ich meine, gut, hier in Deutschland ist die Userbase immer noch relativ hoch. Also das sind halt viele, die das irgendwie von früher noch haben, so seit 10 Jahren oder so, sind in demselben Account. Und jetzt gibt's da irgendwie so einzelne, Ausfälle, möchte ich mal sagen, dass halt irgendwie gewisse Multiprotokoll-Messenger irgendwie die Unterstützung einstellen, weil sie ansonsten an ICQ Lizenzgebühren zahlen müssten, um deren Server und Protokoll und so zu benutzen.
Das ist also nicht mehr denn dieses AIM-Protokoll, was es ewig lange war, dieses Oscar.
Doch, das ist noch das Protokoll. Das Protokoll hat sich ja nicht geändert.
Also, aber dann sind AIM und ICQ nicht mehr das gleiche jetzt. Oder wie?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die haben am Protokoll nichts geändert. Ich glaube nur, dass ich diese...
Aber dann könnte ich ja AIM benutzen, weil jedes AIM, ICQ, also die waren ja irgendwie äquivalent. Du konntest ja nicht mit dem AIM-Netzwerk, also es war ja dasselbe quasi.
Es war
entweder
mal so,
hast du so einen Namen eingegeben und dann hat es so eine AIM-Buddy, hießen die da, oder du hast eine ICQ-UIN eingegeben, dann hast du halt ICQ gehabt, aber das war ja, du bist ja auf denselben Server gegangen.
Ja.
Das ist ja dann jetzt scheinbar, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr so.
Also bei mir war es so, bei mir hat Adium aufgehört, ICQ zu verbinden und hat gesagt, Passwort bitte nochmal, irgendwas kaputt. Und das Einzige, was ich machen musste, ist, meinen Login-Server auf login.icq.com zu ändern und dann ging das wieder. Und dann kam auch irgendwann ein Update, ich weiß nicht, wofür das war, aber es ging schon vor dem Update. Und vorher war der Login-Server login.oscar.aol.com. Mhm. Ich habe mir dann gar nicht mehr so viel angeschaut, um was es da eigentlich geht, weil ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch jemanden drauf habe, mit dem ich rede auf ICQ.
Ich weiß nicht, aber man hat es einfach, ne? Wir sind so die Generation, die ICQ einfach benutzt hat. Ja. Also jetzt mittlerweile natürlich Jabber, aber du bist so jung dafür.
Ich hatte auch so einen.
Ja. Genauso alt wie ich.
Ja.
Zu jung, ihr seid beide zu jung.
Ich hatte tatsächlich auch relativ lange einen ICQ-Account. Ich habe dann irgendwie vor 4 oder 5 Jahren, weil ich damals einen Grund dazu hatte, der mir gerade nicht einfällt, irgendwann mal gesagt, okay, ich benutze jetzt nur noch Jabber und die Leute, die irgendwie mit mir reden wollen, die sollen halt Jabber benutzen oder mir irgendwie eine Mail schreiben oder so. Das hat dann auch funktioniert dementsprechend.
Dann hat keiner mehr mit dir geredet.
Das ging tatsächlich. Ich habe ja heute jemanden gehört, der gesagt hat, kannst du mir mal deine E-Mail-Adresse geben? Kann ich dich auch in Facebook adden, weil E-Mails lese ich nicht mehr. Ich dachte, okay, also wir zwei könnten nie zusammenkommen, weil das klappt irgendwie nicht mit der Kommunikation.
Klar.
Also schlimm. Das ist, ja, gut, so verschiebt sich das Ganze.
ICQ. Aber zurück zum Thema. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwie seit Jahren kein ICQ mehr benutzt, deshalb, weiß ich nicht, wie sich das jetzt momentan mit IM und so weiter verhält. Versteht allerdings, dass die irgendwie diesen Multiprotokoll-Messenger Nimbus, der auch schon vor ein paar Wochen Probleme irgendwie mit Skype hatte und irgendwie Skype-Support einstellen musste. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Der ist auch rausgeschmissen worden.
Genau. Ja, genau. Also die wurden mehr oder weniger rausgeschmissen, weil sie ansonsten halt Lizenzgebühren hätten zahlen müssen.
Ja.
Und wenn das jetzt mit weiteren Multiprotokoll-Messengern so geht, dann würde ich mal sagen, sind die demnächst so richtig tot.
Ja, BeeJive zum Beispiel, also der erste Multiprotokoll-Messenger auf der iOS-Plattform, die haben auch ICQ entstanden.
Ich glaube, auch Update. Einer der bekanntesten, oder?
Ja, der erste und auch der größte.
Ja.
Also sowas in der Art. Die haben halt auch gesagt, nö, hier Lizenzbedingungen dürfen wir nicht mehr, machen wir nicht mehr. Und ist ja auch, ICQ ist ja nur in Deutschland und in Russland wirklich beliebt. Also da gab es irgendwann neulich, ich finde es wahrscheinlich nicht mehr, so eine Weltkugelübersicht, da Deutschland, Russland, Ende.
Ich meine, Mittlerweile muss man halt auch einfach sagen, XMPP hat halt einfach gewonnen.
Ja, klar.
Also ich meine, wenn man nicht irgendwie seinen eigenen Server betreibt oder irgendwie beim CCC oder sonst wo ist, ich meine, mittlerweile die komplette United Internet Gruppe hat Jabber-Server, man kann mit seinem Google-Account über Jabber chatten, Facebook bietet mittlerweile Jabber-Chats an.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie unbedingt jetzt ein anderes Protokoll braucht, was schon uralt ist und noch irgendwie diverse Altlasten mit sich bringt.
Gut, wobei viele Leute, also keine Ahnung, MSN ist ziemlich beliebt in den USA, Inder stehen total auf Yahoo Messenger unter anderem.
Okay.
Also das ist
ja oder? alle, die irgendwie später ins Internet gekommen sind, sind alle so auf MSN und Yahoo. Also das ist, fällt mir echt auf. Also so Leute, die jünger sind, die haben eher mal eine Yahoo-ID und einen MSN-Account.
Ja gut, waren auch die ersten, die dann wirklich so Webcam direkt ins Audio-Chat mit eingebaut haben. Also gerade Webcam, denke ich halt.
Und während das bei Älteren irgendwie direkt von ICQ auf Jabber gegangen ist, haben die da irgendwie, hängen die alle anderen noch in so einem anderen Netzwerk rum.
Wobei ich dann tatsächlich doch noch viele kenne, die dann irgendwie hauptsächlich dann auf Skype unterwegs sind.
Das ist auch noch...
Ja, okay, das kam ja dann noch später, aber ich meine jetzt so, also irgendwie dieses Chatten hat sich, also aus meiner Perspektive einfach mit ICQ und sowas verbreitet, also da ganz, ganz lange habe ich ICQ als Standard benutzt, jetzt logge ich mich ab und zu mal ein, wenn es jetzt nicht mehr geht, so, also stört mich jetzt auch nicht groß.
Ja.
Und bin dann halt auch gleich von ICQ auf Jabber umgestiegen und andere war halt früher so, das Thema, ja, hast du nicht ein MSN-Messenger-Zeug, bla, und ich habe immer gesagt, nö, habe ich nicht.
Nö.
Und du merkst es halt auch bei anderen, also auch bei gerade Länder, die das Internet nicht ganz so früh hatten oder wo sich einfach nicht so schnell verbreitet hat, da ist dann halt auch Yahoo und Microsoft einfach viel stärker. Ja gut, also wenn die Lizenzbedingungen so sind, dann wird das sicher auch sterben. Das nächste Thema ist wieder eher eine Wiederauferstehung.
Richtig, da kann man von Toten zurück. Also zumindest auf gewissen Plattformen. Java auf macOS.
Ja.
Das war ja, Apple hat es ja als deprecated irgendwann mal markiert neulich, vor ein, zwei Wochen.
Ja.
Haben gesagt Java, also es ist ja so, dass Java, da braucht man ja so eine JRE dazu, das Java Runtime Environment, das einem den Java-Code dann ausführt, die Java-Programme. In dem Runtime-Environment ist natürlich auch so Sachen wie AWT und Swing drin, also die Grafikbibliotheken, die einem dann bunte Bilder auf den Bildschirm malen. Und wenn man dann nur Enterprise-Zeug macht, dann braucht man die nicht, aber normale Endbenutzer, das eine Java, um das sie dann benutzen, das braucht es dann. Und Apple hat es eben bisher immer so gemacht, dass die ihre eigene Java-VM geliefert haben. Ich weiß nicht,
ihre eigene Distribution, die stark an macOS angepasst war.
Richtig, also die ganzen Grafikbestandteile haben sie dann halt auch so gut wie möglich auf ihr natives Zeug gemappt entsprechend und haben haben da eben immer ihr Zeug geliefert, waren aber in letzter Zeit irgendwie recht angecast, glaube ich so, weil
ja,
es
also,
gibt recht wenig noch, was wirklich Java auf Mac ist.
Mhm.
Also CyberDuck ist das einzige, der FTP-Client, der
ist. Ich glaube, wir haben es da vor ein paar Wochen auch schon mal davon.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie wir damals da drauf gekommen sind, aber im Endeffekt ist halt momentan so, dass gerade dieses Java Enterprise Zeug, also das ganze, die ganzen Dinge, die man so für Webentwicklung mit Java einsetzt, da ist Java noch relativ stark.
Ja.
Und im Endeffekt, die einzigen anderen Programme, die man so auf einem Desktop haben will, sind halt die Tools, die man braucht, um dieses Enterprise Zeug zu entwickeln, also die Entwicklungsumgebung und irgendwelche Tools und sonst was, die da irgendwie mitkommen. Mhm. Und so richtige Desktop-Programme, die so komplett in Java geschrieben sind oder so, die, und die auch irgendwie eine gewisse Verbreitung haben, die gibt's eigentlich gar nicht mehr so.
Mhm.
Weil viele gehen dann halt doch irgendwie auf die nativen Sachen oder benutzen irgendwie andere Cross-Plattform-Techniken wie jetzt irgendwie Qt oder sonst irgendwas oder GTK oder so.
Mhm.
Und ja, da ist dann halt irgendwie so Apple wahrscheinlich ein bisschen zu blöd geworden, da immer noch irgendwie einen Haufen Entwickleraufwand reinzustecken, die ganze Zeit dieses Runtime-Environment zu pflegen.
Ja, was ja letztes Jahr auch mal weiter war, was war, dass die JVM ja Unmengen an Sicherheitslücken hatte. Also es gibt ja zurzeit so viele Web-Exploits, die echt auf veralteten JVMs basieren. Oder selbst aktuellen JVMs, die halt nicht sicherheitsgepatcht wurden. Jetzt habe ich irgendwie bei Reddit war es zum Beispiel so, da gab es wohl auch irgend so einen Banner, der außen irgendwie lief.
Mhm.
Und der hatte wohl auch so ein kleines Problem, dass er sich über eine JVM da rein exploitet hat.
Okay.
Und dann eben ein paar Antivirenscanner angeschlagen haben, dass da irgendwas versucht, auf den Rechner zu kommen.
Ja, es gab tatsächlich auch mal so eine Microsoft-Statistik über Sicherheitslücken, die in irgendwelchen Runtime-Environments gefunden wurden, und da ist Java tatsächlich irgendwie auch noch über irgendwelchen Adobe-Produkten, also da waren irgendwie mehr Sicherheitslücken in den letzten paar Jahren drin, als irgendwie in Adobe-Produkten.
Genau.
Und die Adobe-Produkte sind jetzt nicht wirklich bekannt für ihre tolle Sicherheit.
Genau.
Also
war recht schwer, und dann hat Apple gesagt, nee, wir machen nicht mehr, wir lassen jetzt, das war die letzte Version, das ist deprecated, und jetzt kam dann doch wieder die Aussage, Apple beteiligt sich jetzt am OpenJDK, also der Open-Source-Version, die jetzt von Oracle, ich sag mal, gemeinsam mit Oracle entwickelt wird. Und da hat Apple gesagt, ja, dann machen wir nicht unser eigenes Zeug, sondern committen ein bisschen unseren Code zu OpenJDK.
Yep.
Und ich frag mich auch, wie das dann im Hintergrund abgelaufen ist, wenn Apple dann sagt, nee, ist deprecated, und dann irgendwie zwei Wochen später, da gab es wahrscheinlich auch dann...
Ja gut, ja, da, Oracle da hat haben ja die auf höherer Ebene mal miteinander telefoniert, richtig, und haben sich irgendwas ausgemacht. Also
ja, also was mich richtig gewundert hat, war, wie lange Oracle zu dem Thema geschwiegen hat.
Mhm.
Weil
Oracle schweigt immer.
Ja, ja, also
das haben wir ja gelernt mittlerweile.
Ja, aber die Sache, die ging jetzt tatsächlich irgendwie Wochen durchs Netz, und da haben sich irgendwie Tausende und Tausende von Leuten drüber aufgeregt und sich irgendwie...
Lass die Leute sich da aufregen.
Tja.
Juckt Oracle doch nicht.
Ja,
Oracle
schon,
macht sein Geld mit großen Firmen. Wenn da so ein paar hunderttausend Leute aufschreien, das juckt die mal gar nicht.
Mhm.
Ja.
Siehe alle Open Source Communities und sonst was, die da gerade rumjaulen. Also es juckt die rein gar nicht. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, Eclipse und so, das ist, riecht ein bisschen so nach Geld. Und da hat der Larry den Steve mal angerufen, da haben die mal eine Runde geschnackt, da sind die mal ein Bier trinken gegangen, haben das abgemacht.
Wirklich?
Und bis die zweimal Zeit hatten, ja, in ihrem vollen Terminkalender mal miteinander zu telefonieren oder mal ein Essen zu gehen, vergehen halt einfach zwei Wochen. Und dann ist das Ding gegessen. Also so ist es halt.
Ja, ich glaube, das einzige Interessante an der Meldung ist jetzt, dass halt JDK auf Mac in Zukunft Open Source sein wird, was es bis jetzt nicht war. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum wir das hier jetzt ansprechen.
Soweit ich weiß, immer noch deprecated. Also Apple sagt dann halt, ja, ihr habt jetzt unser Zeug, aber...
Ja, also nee, das deprecated in der Form, dass man halt einfach das System nicht mehr mit Java nicht mehr mit dem Betriebssystem mit ausliefert, sondern dass man sich das halt selber von Oracle runterladen und installieren muss, so wie es halt auf jeder anderen Plattform sowieso auch der Fall ist.
Oder dann demnächst im App Store ist.
Ich bezweifle, dass man sowas im App Store bekommt, aber... Ja.
Klar, natürlich. Warum nicht? Natürlich, die ganzen freien Sachen werden da, also kostenlosen, nicht freien, werden da auch sein, und die kannst du dir da runterladen. Natürlich.
Werden wir mal sehen.
Ja, der aber greift halt auch recht weit ins System.
Ja, eben.
Gut, gibt's nicht auch einen Axel E. Fischer Witz zu X11?
G- Gibt's einen Axel E. Fischer Witz zu X11? Mir fällt momentan keiner ein, aber bestimmt.
Bestimmt.
Richtig.
Da haben wir irgendwie letzte Woche nicht wirklich drüber geredet oder haben es einfach vergessen, weil nachdem ja Ubuntu nicht nur irgendwie von GNOME zu Unity geht, kam genau. Gleich der nächste große Einschnitt.
Ja.
Wir switchen von X11 nach Wayland.
Genau. Also da gab's ja vor einer Weile auch den Blogpost von Mark Shuttleworth, dem Ubuntu-Gründer, der dann gemeint hat, dieses ganze X11, das ist auch nicht mehr das, was es mal war, und irgendwie mittlerweile haben wir dann doch mal irgendwie andere Bedürfnisse wie vor 25 Jahren.
Oder anders formuliert, es ist immer noch das, was es mal war, ne? Also.
Ja, aber die Bedürfnisse haben sich halt geändert, genau. Und der hat dann halt auch gemeint, sie versuchen jetzt, so gut geht beim nächsten Ubuntu-Release, da statt X11 diesen Wayland Window Manager einzubinden. X-Server, also Grafikserver. X ist es ja nicht mehr. Genau. Und was der im Endeffekt anders macht, ist, er ist halt viel schlanker und besser an die heutigen Bedingungen, die man auf so einem Desktop hat, angepasst.
Die also, da wären?
Ja, früher ging es ja auch so, man hatte, also als der X-Window-Server entwickelt wurde, da gab es halt so dieses Prinzip von Shared Libraries, dass man sich bestimmte Code-Teile zwischen Applikationen teilen kann und die wiederverwenden kann. Das gab es da noch nicht. Und deshalb haben die halt im Endeffekt eine zentrale Instanz gemacht, die dann Grafikdinge auf den Monitor zeichnet und haben da halt im Endeffekt das X11-Protokoll entwickelt, womit man dann halt im Endeffekt seinem X-Server sagen kann, jetzt zeichne mal hier Linien, Vektoren, sonst irgendwas auf den Monitor. Und der hat es dann für einen gezeichnet und somit musste man den Code nicht in jedes Programm mit reinkompilieren. Mittlerweile läuft es aber anders. Mittlerweile hat man so Grafikbibliotheken wie Qt oder GTK und sonst irgendwas, die im Endeffekt stark vereinfacht das ganze Zeug vorberechnen und dann nur noch dem X-Server ein fertiges Bild geben, was er denn gerade zeichnen soll. Und somit bräuchte man diese komplette Funktionalität im X-Server eigentlich überhaupt nicht mehr haben. Zudem ist der X-Server halt auch noch, der spricht tatsächlich ein Netzwerkprotokoll, was auch übers Internet funktioniert theoretisch, braucht allerdings eine gewisse Bandbreite, weil sonst fängt es an zu ruckeln wie blöd.
Deswegen gibt es ja auch so Low-Bandwidth-Solutions wie NoNX oder sowas.
NoNX oder VNC oder was. Es gibt ja diverse Alternativen, wo man sich so einen Desktop-Remote holen kann. Darum hätte man momentan auch nicht mehr so das große Bedürfnis, dass das X11 unbedingt jetzt übers Netz erreichbar sein muss. Was ja auch
Consumer,
was ja auch im Prinzip eine ziemliche Sicherheitslücke ist, wenn der X-Server falsch konfiguriert ist und da jemand irgendwie so einfach mal so seinen Desktop steuern kann, ist ja auch nicht unbedingt toll. Und nach Ubuntu hat jetzt auch Fedora angekündigt, dass die jetzt irgendwie auf Wayland gehen. Und ich finde diesen Schritt eigentlich, auch wenn er von vielen kritisiert wird, finde ich den eigentlich gut, weil damit im Endeffekt mal einen Teil aus dem Linux-Desktop rauswerfen, der schon lange eigentlich zum alten Eisen gehört und mittlerweile nicht mehr Stand der Zeit, finde ich persönlich.
Okay. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Programme anpassen an Wayland.
Genau. Also dieses Wayland-Protokoll ist auch, glaube ich, so wie ich mitbekommen habe, an X11 angelehnt, aber nicht komplett kompatibel dazu. Deshalb muss man da im Endeffekt halt auch die Bibliotheken, also gerade so Qt und GTK und so weiter, müssen dann halt angepasst werden, damit die in Zukunft auf dem Wayland vernünftig laufen.
Gut, aber es gibt auch einen sogenannten X11-Client, also man kann auch ganz normale X11-Applikationen laufen lassen, die dann auch.
Genau, das, also so wie ich das mitbekommen habe, machen die das so, dass die dann noch eine Kompatibilitätsschicht mit drin haben werden, die dann im Endeffekt, wenn man jetzt einen reinen X11-Client hat, das an einen richtigen X-Server weiterleiten. Genau. Und ja, also im Großen und Ganzen, ich finde, ich bin ja eh so Bleeding Edge und alles neu und modern machen, finde ich gut. Darum bin ich da mal gespannt, was sich in Zukunft tut. Ich glaube, das kann auch so der allgemeinen Latenz im Desktop und so weiter nur gut tun.
Ja, gut, und manche skandalieren ja jetzt schon das Ende von X11. Finde ich ein bisschen übertrieben, also es hat ja durchaus noch ein paar Einsatzzwecke und manche Linux-Distributionen haben ja gesagt, naja, wir bleiben erstmal bei X11. Andere wie jetzt Fedora sagen, okay, wir würden mit umschwenken, also da Müssen wir mal gucken. Ich meine, zurzeit ist es ja auch noch relativ jung, neu.
Genau.
Dann gab es eine Weile überhaupt gar keine richtige Entwicklung da drin. Erst jetzt kommt wieder da ein bisschen Drive rein.
Also ich wusste halt bis vor kurzem noch gar nicht, dass es da irgendwie tatsächlich irgendwie halbwegs benutzbare Alternativen gibt.
Nee, wusste ich auch nicht. Also es war tatsächlich so, dass das jetzt mit Ubuntu und Mark Shuttleworth irgendwie gekommen ist. Und von daher muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Also da ist, glaube ich, auch einfach ist es einfach zu jung zu sagen, irgendwie, okay, das wird sich jetzt groß durchsetzen. Oder
ich denke, das wird man dann einfach sehen.
Ja, also ich bin jetzt auch erstmal gespannt. Es wird ja noch eine Weile dauern, bis es auch in Ubuntu erstmal Einzug hält. Und dann kann man auch erstmal sagen, wie sich das bei anderen Linux-Distributionen verhält. Und insgesamt, guck mal, also es kann nur besser werden, ja.
Genau.
Ja, muss man
dazu. Apropos kann nur besser werden.
Ich habe jetzt noch einen Axel E. Fischer Witz hier. Axel E. Fischer fordert EU-Beitritt von Wayland. Ja. Oder fordert den Kauf von DirectX 11 von Canonical oder so ähnlich.
Das passt nicht.
Ja, cool. Egal. Okay, du wolltest Verbesserung.
Genau, es gibt jetzt einen groben 200-Line Linux-Kernel-Patch, wobei 200-Line ist total blöd. Das ist irgendwie 230 und dann entfernen sie aber noch 30. Das heißt aber nicht, dass der nur 200 Line lang ist. Der ist verdammt nochmal 260 Lines. Macht der anders.
Genau. Whatever. Es sind jedenfalls verhältnismäßig relativ wenige.
Genau.
Also Linux-Kernel 13 Millionen oder so.
Richtig. Aber es ist ja eh nur der Scheduler. Und der Scheduler ist ja eigentlich das Ding, was dafür verantwortlich ist, dass eure Programme sich um euren einen Prozessor streiten. Ihr habt zwar irgendwie dann 4 Kerne oder so, aber im Endeffekt habt ihr trotzdem mehr als 4 Sachen gleichzeitig laufen. Und der Scheduler ist der Teil vom Linux-Kernel, der dann quasi euren Programmen sagt, wann sie denn gefälligst ihren Hintern bewegen sollen und mal kurz was auf der CPU machen. Und der sagt dann aber auch, wann sie jetzt die CPU nicht mehr haben, weil auch die anderen Kinder mal spielen wollen.
Genau.
Und da gibt es einen 200-Line-Kernel-Patch, der irgendwie gerade Mikrofon.
Ja, das ist der Kompressor, glaube ich.
Aha. Ach so, ich habe so gemacht.
Richtig. Ja, wir basteln
kurz noch an unserem,
ich, ja. Wir basteln noch an unserem Audio-Setup.
Kurz Moment habe ich gedacht, ich war taub.
Ja, ja, wurde es leiser darunter geregelt und hat dann nicht schnell genug wieder. Also wir basteln.
Ja, genau. Also 200 Line Kernel Patch, der ein bisschen was am Scheduler ändert, nämlich er lässt den Scheduler in etwas mehr Echtzeit automatisch sogenannte Task Groups machen. Und zwar auf TTY-Basis. Ein TTY ist ja ein, Gott, wie kann man es beschreiben? Ein
Terminal. Virtuelles Terminal?
Ja, sowas.
So.
Genau.
Ja,
auf jeden Fall lässt er da dann auf pro TTY-Instanz dann automatische Taskgruppen zusammenfrickeln, was dann wohl die Interaktivität von eurem System stark erhöht, also die Latenz, wenn ihr irgendwo draufklickt, obwohl im Hintergrund irgendwie 12 Sachen kompilieren, soll durch den Patch wohl sich wohl extrem verbessern. Irgendwie Linus Torvalds hat sich da auch schon sehr positiv drüber geäußert und jeder, der testet, sagt halt so, ja, hier bisher Latenz war irgendwie, wenn wir da kräftig Druck machen, waren irgendwie 9000 Mikrosekunden und jetzt ist es unter 150 und dann ist irgendwie auf 4 runter und keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schneller, schöner. Und man kann es ist eine der Sachen, die man wohl auch mit bloßem Auge erkennen kann. Man merkt dann, es flutscht einfach mehr. Und der Patch macht's wohl so langsam in den Kernel, was ja lustig ist. Yay, schneller, besser.
So schneller ist immer besser.
Schneller ist immer besser. Und gerade wenn das für Desktop-Anwendungen gut ist, finde ich das auch sehr schön. Aber so ganz verstehe ich diese Linux-Kernel-Scheduler-Geschichten nicht ganz. Wir haben irgendwie so viele da drin.
Ganz viele, ja.
Also da gibt es ja den Completely Fair Scheduler, den O1-Scheduler. Dann also noch irgendwie
so Geschichten, die ich zum Beispiel auf meinem Desktop einsetze, der Brainfuck-Scheduler.
Der BFS von Lean, wie hieß er?
Kevin, wie hieß er denn? Gerade habe ich es im Chat gelesen.
Ja, Kolivas.
Der da? Ja, auf jeden Fall, der mit dem -CK-Patchset. Genau, und diesen Kernel habe ich da auch tatsächlich bei mir auf dem Desktop laufen. Funktioniert, wunderbar.
Wie stelle ich den ein? Ist irgendwie,
also bei mir ist das halt so, ich installiere den Kernel über Yaourt, also aus dem Arch User Repository, und dann kann man irgendwie beim Kompilieren sagen, ja, ich möchte jetzt den Brainfuck Scheduler mit reinkompilieren und den auch defaultmäßig anmachen, und dann macht er das halt.
Und welcher ist so default?
Default ist der CFS. Der von Ingo Molnar.
Molnar,
genau. Ich habe keine Ahnung, wie das Arm
im, ja, Axon. Es ist Ungar, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Richtig.
Genau, da gab es ja auch vor so ein paar Jahren mal so einen größeren Streit, welchen Scheduler man dann so richtig nimmt. Aber jetzt habe ich immer noch nicht ganz verstanden, welcher ist jetzt der überarbeitet wurde?
Ich glaube, der CFS, weil der ist der einzige, der wirklich im Hauptzweig vom Kernel drin ist. Das ganze BFS und sowas, die sind ja alle nur, kannst du da zwar reinpatchen, aber der ist nicht im offiziellen Kernel, soweit ich das verstanden habe.
Okay.
Und der Kritikpunkt ist eben, dass dieser CFS zwar schön ist, wenn du ein 40-Core-Server-System hast und da auch noch hinskaliert, was andere wiederum nicht tun. Also der BFS skaliert nicht auf 40-Core-Server-Systeme. Dafür ist er aber einfach auf sowas dem, was wir normalerweise benutzen, etwas angebrachter. Und ja, es soll und wohl diesen, ja.
Ja.
Okay, aber das
diesen soll Scheduler, jetzt dann genau,
da auch wurde besser werden mit und dieser.
Dann schauen wir halt, ob das wieder auf 40-Core-Server noch skaliert. Und aber ja, wird von allen positiv bewertet, zumindest für Endbenutzersysteme. So, im
gut.
Moment.
Also gucken wir mal. Ist auf jeden Fall gut, dass es schneller wird. Und ich wollte das jetzt einfach nur nochmal abrunden. Also es gibt mehrere Scheduler. Man kann sich auch bestimmte auswählen.
Richtig, kann man auch teilweise über Kernel-Parameter beim Booten noch mitsetzen. Irgendwie Elevator ist gleich, keine Ahnung, oder war zumindest mal so. Ich weiß nicht, ob es den Elevator-Switch noch gibt. Aber okay. Ja, kann man machen. Muss man halt aufpassen, weil Kernel-Frickeln immer Gefahr.
Ja, aber ich finde es komisch, dass man es gar nicht mehr so macht. Also früher habe ich mir immer mein Kernel selber gebaut.
Ja,
die letzten 4 Jahre, meinst du, wann habe ich mir...
Die 5%.
Wann bastelt man sich nochmal einen Kernel? Also
das ist ja eh RAM ohne Ende, hast CPU ohne Ende.
Eben. Also ja, ich habe mir mein Kernel damals noch gebaut, als irgendwie bestimmte Treiber unterstützt wurden und man dann irgendwie rumpatchen musste. Oder
man wollte irgendein Experimental-Feature unbedingt schon ausprobieren oder so.
Ja, oder man war halt irgendwie ein paar Jahre lang auf Slackware unterwegs, wie ich am Anfang, und da war halt irgendwie der Default-Kernel in 2.4er. Da musste man sich dann halt in 2.6er auch von Hand bauen. Ja.
Okay, aber ich finde es komisch, dass man es einfach nicht mehr macht, aber braucht man es nicht.
Schnell also genug.
Die Sachen sind alle so vorgegeben und einfach fertig und es funktioniert irgendwie. Und man muss sich darum nicht mehr kümmern. Also es ist für heutige Endbenutzer schon alles irgendwie cool. Neue Telefone gibt es auch vielleicht.
Es gibt vielleicht neue Telefone, ja, das ist...
recht sicher sogar gibt es neue Telefone, aber keiner weiß.
Warum haben wir das nicht vorhin eigentlich bei Samsung angebracht?
Schlecht organisiert.
Ich bin nicht der Moderator.
Schlecht organisiert, ja, sicher.
Ja.
Axel E. Fischer fordert bessere Kontrollen durch das Jugendamt bei Rootkids.
Auf jeden Fall.
Und
die Rootkids, die Bösen.
Bei Rootkids. Und er fordert außerdem Haftstrafen für Tastenanschläge.
Diese gefährlichen Tastenanschläge, die darf man nicht unterschätzen. Genau. Auf jeden Fall. Ja, ich würde gerne mal irgendwann was Konkretes zu Android Gingerbread erzählen. Leider kann ich das momentan nicht, weil da irgendwie aus dem Hause Google nicht wirklich viel Konkretes rausfällt.
Wir wissen ja noch nicht mal, wie das Ding überhaupt heißt, ob das 3.0 ist.
Doch, 4, das wissen wir.
Punkt,
es wird 2.3 heißen.
2.3.
Also es wird die Version 2.3 haben.
Also die sind nicht so wie bei Chrome, wo sie jetzt irgendwie schon bei 9 sind, da gehen sie relativ...
Bei 7.
Sind wir nicht schon bei 9?
Nee, 7. Also gefühlt, die aktuelle Stable ist vielleicht gefühlt 9, aber also tatsächlich ist die 7.
Ich bin schon bei 9.
Okay, es wird jetzt tatsächlich die Version Nummer 2.3 tragen und Gingerbread heißen, was wir schon verkündet haben. Das hat der Eric Schmidt auf dem Web 2.0 Summit in San Francisco erzählt, und es wird irgendwie einen Nexus S geben, was der Nachfolger des normalen Nexus Ones sein wird. Also ein weiteres Entwicklergerät, womit man dann halt im Endeffekt, ein nacktes Android haben wird, ohne irgendwie großartige Herstelleranpassungen. Es wird gemunkelt, dass es von Samsung kommen wird, weiß man noch nicht so genau. Und irgendwie in Sachen Features des neuen Betriebssystems habe ich bis jetzt auch relativ wenig Konkretes gehört. Also
viel Spekulation und so weiter.
Ja, also... Wir wissen jetzt, es gibt ein neues Entwicklertelefon, es wird Nexus S heißen, und
Kommt es von Samsung.
Kommt vielleicht von Samsung, was ja auch nicht so 100% richtig ist.
Ah, okay, okay. Ich dachte, das wäre auch schon gesetzt.
Nee, nee, also die Bilder, die man bis jetzt davon gesehen hat, die sehen schon so aus wie dieses Galaxy S, so ein bisschen von der Form her und so. Das heißt, könnte vielleicht von Samsung kommen. Wäre wahrscheinlich, wäre eigentlich auch wahrscheinlich, dass die jetzt irgendwie mal nach HTC mal den Hersteller wechseln. Und da mal irgendwie gucken, ob es denn vielleicht mit Samsung besser geht, wer weiß.
Okay, das heißt aber, wenn es ein Developer-Phone ist, ist es nicht so ein Endgerät.
Nee. Also
Consumer.
Doch, ich denke, das wird genauso ein Consumer-Gerät werden wie das Nexus One. Aber die haben ja immer, genauso wie das G1, das war ja auch ein Consumer-Gerät. Die haben halt nur im Endeffekt immer bestimmte Geräte als Consumer, als Entwicklergerät dann rausgegeben.
Okay.
Gut. Bin ich mal gespannt.
Ja, bleibt nur abwarten. Aber da verstehe ich die Politik auch nicht so. Vor kurzem hieß es ja noch, es wird definitiv keinen Nexus 2 geben. Gut, jetzt heißt es Nexus S, aber de facto
ist es ja dasselbe. Ich glaube, die Strategie wird eine andere. Beim Nexus One haben sie gesagt, okay,
wir
verkaufen das selber, wir gehen nicht über irgendwie die Carrier und so weiter, und das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert anscheinend. Und ich glaube, da wird jetzt einfach die Strategie sein, die tun sich mit einem Hersteller zusammen, bringen dann das irgendwie unter dem Namen Google raus, aber es wird dann trotzdem irgendwie bei den Netzanbietern verkauft werden und nicht irgendwie direkt von Google, würde ich jetzt mal vermuten.
Richtig. Ja, was es ja auch noch gibt, ist, Axel E. Fischer fordert jetzt ja Tischdecken für IP-Tables, ne?
Ja.
Ich finde auch gut, dass Axel E. Fischer fordert eine Generationengerechtigkeit, und in dem Fall muss es eine Jung-Taste geben.
Richtig.
Auf jeden Fall. Wir brauchen unbedingt eine Jung-Taste.
Was mir am Herzen liegt, ist, dass er einfach auch die Offenlegung von Task-Manager-Gehältern fordert.
Gut, soviel zum Thema Axel E. Fischer.
Wunderbar. Und vielleicht noch ganz kurze Anmerkung zu dem Scheduler-Ding: habe ich auch noch einen Link in die Shownotes, oder werde ich, habe es jetzt hier ins Doc gepackt, wo sich der, Con Kalibas, bisschen über die Scheduler-Patches auslässt, und dass er das ja auch schon so gemacht hat, und ja. Genau, aber wenn es einen interessiert, einfach mal durchlesen.
Was ist der Arzt?
Was?
War der nicht Arzt oder so? Irgendjemand will auch Arzt? Irgendeiner von diesen
Köln? Dr. Dre war Arzt.
Dr. Dre war Arzt of Awesomeness.
Nein, irgendeiner dieser Kernel-Hacker war doch Arzt.
Und ich glaube, das war sogar der.
Lassen Sie meinen Patch durch, ich bin Arzt.
nee, ich glaube, das ist tatsächlich, ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich hab
da auch schon gehört,
da gibt's einer, der schaut beruflich Arzt und macht das als Hobby.
Genau, aber er hat sich dann hier raus zurückgezogen, weil sein Scheduler nicht akzeptiert worden ist. Also es kann durchaus sein, dass
der das ist der gute Ärzte-Gott-Komplex.
Naja. Vermutlich.
Ich habe gestern auch mit einer Ärztin gesprochen, die zwar nicht Kernel hackt, aber zumindest auf Linux Zeug entwickelt.
Okay.
Also es scheint nicht ein unbekanntes
Phänomen zu sein. Das ist ein
ein komisches Völkchen, ja.
Fleidi, Mozilla Chromeless.
Mozilla Chromeless, ist toll.
Was denn das?
Aber Mozilla und Chrome?
Das Less, Chromeless.
Ach so, Mozilla ohne Chrome.
Jein. Also Chrome war ja nicht nur der Name von diesem Google-Browser, sondern Chrome war auch eine Bezeichnung von dem User-Interface, was es im Firefox gibt. Das hieß ja auch so. Ja, und da gibt es jetzt ein lustiges Projekt von Mozilla, das nennt sich Chromeless, und das ist im Endeffekt so ein Baukasten, mit dem du dir deinen eigenen Browser zusammenbauen kannst. Und es gab ja schon so Geschichten wie dieses Mozilla, wie hieß denn das? Moment, das muss ich spicken.
Musst du spicken?
Muss ich spicken, ich habe das hier schon mal angesprochen.
Ja.
Dieses
Mozilla.
Axel E. Fischer fordert BRD-RAM.
Auf jeden Fall, wir brauchen unbedingt BRD-RAM. Okay, mir fällt jetzt dieses Projekt gerade nicht ein, aber auf jeden Fall gab es da auch schon so ein Projekt, wo man halt so dediziert Webanwendungen.
Fluid, nein.
Nee, Fluid war.
Ja, das war das.
Fluid war eine andere Geschichte, aber genau dasselbe Prinzip. Man hat eine relativ leichte Laufzeitumgebung, die einem irgendwie so HTML und JavaScript Rendering und Ausführen ermöglicht, und man kann dann halt irgendwelche Webanwendungen dediziert starten damit. Was jetzt irgendwie bei Chromeless gemacht wird, ist sowas Ähnliches, allerdings nur für einen wirklichen Browser. Und zwar wird da gesagt, okay, wir lassen jetzt eigentlich mal grundlegend das User Interface weg und wenn ihr dann ein User-Interface haben wollt, dann könnt ihr euch das selber zusammenbauen, so wie ihr das gerne hättet. Und man kann das dann im Endeffekt mit HTML, CSS und JavaScript kann man sein User-Interface skripten. Und hat dann dahinter halt im Endeffekt diese Mozilla Gecko Engine und die JavaScript Engine dahinter und so weiter und kann sich den Rest halt im Endeffekt zusammenbauen.
Ja.
Und da gibt's jetzt irgendwie so auf dem Mozilla Labs Blog so einen Artikel darüber und ich fand das eigentlich ganz interessant und hab gedacht, hey, das können wir doch eigentlich mal ansprechen.
Hast du es ausprobiert?
Nee. hatte ich momentan keine Zeit, aber.
Okay, wofür brauche ich das jetzt?
Wenn du dir deinen Browser lustig in der Gegend, dein User-Interface selber skripten möchtest im Browser. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, der Mozilla, also der Firefox ist jetzt zu überladen oder du möchtest irgendwas ganz Dediziertes machen, was irgendwie nur einen bestimmten Einsatzzweck hat, wo du irgendwie ein spezielles User-Interface für brauchst oder einfach nur zum Rumspielen, weil man es kann, dann kann man jetzt Chromeless benutzen.
Apropos, wo wir gerade bei Browser waren, habt ihr diesen neuen Social-Browser euch ausprobiert?
Nein. Das
würde ich nie machen.
Habt ihr davon gehört?
Ja.
Diesen Rock, wie hieß der? Rockwelt? Nee, Rock. Dingsbums?
Social Browser.
Social Browser. Irgendeiner dieser Social Browser. Okay, ich hab's mir auch nicht angeguckt. Ich hab bloß gedacht,
war das diese Geschichte, wo man sein Facebook-Profil beim Browser öffnen eingeben muss?
Bestimmt. Und man hat links Facebook rechts und rechts Twitter.
Richtig, ist wie wenn du zwei Tabs offen hast, nur anders.
Ja, oder zwei Programme, die die ganze Zeit irgendwie bla sagen, neuer Status.
Gab's das nicht mal schon vor ein paar Jahren? Wie hieß denn dieses
Flock?
Ding? Flock, genau.
Flock, aber der andere hieß irgendwie anders. Irgendwas mit Rock. Da gibt's jetzt irgendwie...
Mann, sind wir heute super informiert.
Moment. Ja,
da gab's, ich glaube, das ist auch noch so ein Beta-Test mit Einladung und sowas. Da kamen letztens auch schon ziemlich viele auf Twitter vorbei. Aber ich habe gedacht, nee, das muss ich nicht machen.
Rockmeld.
Ja, sag ich doch. Irgendwas mit Rock. Hat es jetzt der Chat gesagt?
Nee, das hat der Mark gesagt. Bada bang.
Bada bang. Aber du bist nicht angemeldet. Also habe ich gehört, soll ganz toll sein und ist bestimmt super wichtig und man braucht mal unbedingt. Aber Google macht auch ganz viel mit neuen Bildern irgendwo.
Richtig, genau. Google hat jetzt ja in der Suche eine Bildervorschau von so Webseiten.
Wo
ist eigentlich ganz cool. Du gehst jetzt einfach mal auf
Google.de
oder
Google.de.
Und jetzt gibst du da IngoTux ein oder sowas, keine Ahnung.
Müssen erstmal laden, Ingo, Tux.
Irgendwas, völlig egal. Und jetzt klick einfach mal auf den Text von so einer Suchmeldung.
Anklicken?
Also den Text, genau, also nicht den Titel, sondern einfach hier in den Text rein, genau.
Jetzt ist es spät.
Du hast auf den Titel geklickt, deswegen habe ich auch gesagt, klick mal auf den Text und nicht den Titel.
Wo? Richtig. Klicke ich da hin? Aber das weiß doch kein Schwein.
Richtig, deswegen rede ich ja auch drüber, Ingo. Deswegen, wir haben ja einen Bildungsauftrag
genau
hier.
Genau darum.
Ach, der rendert der echt diese Seite und
sagt. Nein, das ist der, nicht nur rendert der die Seite, der ist so cool, du klickst
aber
da drauf.
Aber das ist nicht das Aktuelle.
Ja, du klickst da drauf, er macht auch irgendwie, er kennt ganz intelligent, manchmal macht er so Schnitte rein und hat irgendwie, macht Sachen größer. Also der ist total krass, wenn du also irgendwie Ingo Tux eingibst und wenn du...
Ich gemacht, Ingo Tux.
Genau, und jetzt gehen wir mal hier, wenn du Stamm... Jetzt gehst du auf eine andere Seite und dann teilweise hat er im Bild nochmal groß den Text
vorgesucht.
Wo dieses Tux
vorkommt. Aber
warum,
wenn ich Ingo Tux eingebe, warum lade ich Stammgäste-Ehrung September?
Weil es auf Tux.at ist und da Ingo Ingo Patch hat oder sowas erwähnt wird. Auf jeden Fall kannst du da draufklicken oder teilweise auch nur die Maus drüber tun, nachdem du einmal da draufgeklickt hast und den Fokus gegeben. Und dann zeigt dir die kleine Bilder, ohne dass du wirklich auf die Seite gehen musst. Was Tux ja ganz gut ist, um zum Beispiel in, ich glaube, der Haupteinsatzzweck davon ist einfach Schmuddelbilder in geblockten Firmennetzwerken anzuschauen.
Genau.
Persönlich denke ich das.
Das muss
und,
so sein.
Genau, und was die machen ist, also das Ganze ist erstmal schön hier sexy JavaScript und Ajax, bedeutet, der lädt deine Seite nicht neu. Und was das most awesomeste überhaupt ist, um mal das Wort so zu verunstalten, das ist eine JPEG-Datei oder eine PNG, keine Ahnung, eins von beiden, und die benutzen eine Base64-Kodierung und hängen dir das dann als Data-URL als Image daran. Also dann ist da IMG, das IMG-Tag und SRC ist gleich und dann Data, Doppelpunkt, Doppelslash.
Und dann steht der Base64-Code.
Und dann ist dann machen die den ganz coolen Base64-Code rein, was natürlich cool ist, weil dann hast du es ja im DOM schon drin. Bedeutet, wenn du wieder drauf gehst, musst du das eigentlich auch nicht neu laden, sondern nur neu anzeigen, weil hat ja den Base64 schon drin.
Okay, krasse Scheiße.
Ingo, du guckst gerade so kritisch.
Nee, ich guck mir das faszinierend an.
Um das mal so ein bisschen zu erläutern, die erste Version, die wir von Mediengewitter programmiert haben, die hat tatsächlich auch so funktioniert. Da haben wir die Bilder nämlich nicht die URLs zu den Bildern gepusht, sondern wir haben tatsächlich die Bilder an sich Base64 kodiert gepusht und haben die auf diese Art und Weise ins Browser-DOM eingehängt.
Richtig.
Das hat dann natürlich bei großen Bildern ziemliche Probleme gemacht, weil da irgendwie der Browser mit überfordert war, aber es hat tatsächlich funktioniert.
Man findet natürlich auch gleich wieder, wenn man Ingo Tux eingibt, den Ingo Molnar, den wir gerade schon gehabt haben.
Richtig.
Um jetzt wieder einen Bogen zu schlagen zu dem Scheduler.
Schlagen wir mal keine Bogen. Das Scheduler ist jetzt vorbei, Ingo. Vorbei.
Und Tux liegt im Zillertal. Ihr wusstet das alle schon hoffentlich.
Sehr gut.
Jetzt weiß ich's.
Ja, das ist die neue Google-Bildervorschau. Finde ich eigentlich ganz nett. Dann muss ich nicht immer draufklicken und den Tab laden und dann, und ich klicke einfach und sehe schon, im Normalfall sehe ich auf der Seite, ob es irgendein Spam-Scheiß ist oder
ja.
Gut und es ist ein ganz nettes Feature, finde ich so, prinzipiell.
Ja. Axel E. Fischer fordert Mutterschutz für Motherboards.
Axel E. Fischer fordert auch Behindertenplätze im PCI-Bus.
Ja, den finde ich auch gut.
Ja, fand ja. ich gut.
Genau.
Gut, aber Amazon macht auch ganz viel.
Amazon macht auch ganz viel.
Mit Grafik vor allem.
Mit Tesla auch unter anderem.
Tesla.
Nvidia.
Die unendlich teuren Nvidia-Karten, die wir hier neulich erst für ein Projekt angeschafft haben. Und Amazon bietet die nun in der Cloud quasi an für $2.
Cloud.
In the Cloud quasi für $2.10 pro Stunde. Kannst du dir den Mega-Oschi mit 2 Nvidia-Tesla-Karten kaufen.
Können wir die nicht auch mal so für 2 € die Stunde verkaufen?
Ja, glaub, dann wird da Geld wieder reinkommen,
ja,
ne?
Ja, also...
Ja.
Man muss echt nur wissen, wie man Geld machen kann.
Richtig.
Und ich verkaufe die auch für 2 Euro die Stunde. Wie viel kostet eine davon?
$3.000 oder so.
Keine Ahnung. Habe ich bestimmt nach einer Zeit wieder drin.
Ja, nach einer Zeit, dann rechne das mal aus, guter Mann. Amazon bietet jetzt halt die Möglichkeit an, diese Tesla-Karten, das sind von Nvidia.
So 3.000 € eine Grafikkarte, sind die denn irre?
Ja, das sind diese High-End.
Du musst aber nicht denken, dass da ein Monitorkabel dran hängt. Ist nicht, dass du da Grafik drüber ausgeben wirst. Nee. Aber
sind die denn also irre?
Die 2070 Tesla, entweder Tesla C 2070.
Boah, da könnte ich aber 3300, auf richtig gut drauf spielen.
3.300 €. Es gibt natürlich so ein bisschen lockerere für irgendwie 1.700 und die ganz lockeren für $800. Aber es geht also bis 3.300 hoch hier, so in meiner professionellen 12-Sekunden Recherche. Habe ich auch so den Preis eigentlich im Kopf. Und die erlauben dir jetzt eben da einen Cluster, also ein Cluster, was heißt, einen Rechner zu mieten, der diese Dinger drin hat. Und du kannst dann da einfach auf ihrer EC2-Plattform sagen, ich hätte gerne einen neuen Rechner. Und du hast ja eh deinen SSH-Key hinterlegt. Die sagen dir dann, okay, da ist er. Du zahlst jetzt $2.10 pro Stunde und kannst dann da Anwendungen auf den Grafikkarten rechnen lassen. Mit OpenCL programmiert, kann auch Nvidia CUDA, soweit ich weiß. Also das bieten sie beides an. Was ja recht interessant ist, weil normalerweise bei diesen ganzen virtualisierten Kisten kommst du ja nicht auf die echte Grafikhardware drauf. Sondern musst
ich weiß nur auch so nicht, ob das wirklich virtualisierte Kisten sind oder ob man da einfach eine dedicated Maschine bekommt.
Ja,
Ich meine, man kann ja in so einen Computer nicht beliebig viele Grafikkarten reinstecken, so.
Challenge accepted.
Nein. Ich würde mal schon mal vermuten, wenn man da irgendwie dediziert zwei Grafikkarten bekommt, dann ist das schon irgendwie eine physikalische Maschine, die man da irgendwie zur Verfügung gestellt.
Nehme ich auch. Aber ich nehme auch an, die Maschine macht andere Sachen, wenn gerade keine Grafikkarten will. Auf jeden Fall kannst du da jetzt irgendwie dein Superrechencluster, also wenn du schon mal immer irgendwie unter die Top 250 der Supercomputer kommen wolltest, gib mal ein paar Euro auf Amazon auf.
Warum ist Amazon da eigentlich nicht drin?
Also ja, weil sie halt keinen Computer haben, was berechnen, sondern sie haben 10.000 Computer, die nichts für sie rechnen, sondern für andere.
Aber wenn die alle nur für Amazon rechnen würden, wäre es ein Supercomputer?
Ja, klar. Also du hast den Mega-Cluster einfach mal nur.
Ja, eben. Also bei dem Supercomputer geht es ja im Endeffekt, dass du einen Computer hast, der ganz, ganz viel Rechenpower hat, aber die eben ganz, ganz viele Computer mit irgendwie normaler Rechenpower.
Naja, gut, also normale Rechenpower ist das jetzt auch nicht mehr. Aber apropos, der neue Supercomputer an Position 1, der ist so ein Tesla-Rechner.
Ja, heißt auch Nvidia, sagt auch Nvidia Tesla, Personal Supercomputer, weil es die halt auch als so
ja, selber. Aber ich meine, der Supercomputer an Position 1 zurzeit ist einer, der mit Tesla-Karten da an die Liste gekommen. China ist ja jetzt ganz groß und der Supercomputer in China, der jetzt ganz groß auf Position 1 ist, der Top 500, der ist einer mit Tesla.
Ja, also gerade mit, also allein die Daten, also die Tesla, die S2070, die teure, die ich gesagt habe, irgendwie knappe 1800 Stream-Prozessoren, also so kleine Recheneinheiten-Nupsis, macht dir irgendwie Single Precision, also wenn du nicht so genau Zahlen berechnen musst, sondern nur viel, macht die dir 4100 Gigaflops. Was allein schon, das Wort allein schon.
schon Giga allein ist.
Giga, irgendwie. Also bitte, das ist so gut. Irgendwie 1500 Megahertz allein mal Takt und irgendwie 380-Bit Speicherinterface ein paar Mal. Haut dir irgendwie 4x144 Gigabyte durch die Dinger über den Bus und also ist schon schnell und da. Kannst du jetzt auch auf Amazon kaufen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das war jetzt schon wieder viel zu lang für das Thema.
Das ist cool. Aber habt ihr gewusst, dass Axel E. Fischer einen Angelschein für Phishing fordert?
Gibt es nicht auch einen Axel E. Fischer-Witz mit Git?
Nee. Aber er fordert Terrarien für Python. Git, ich habe gehört, da will jemand was über Git Mercurial und Subversion sagen. Ingo und Flydi.
Ja, ich wollte ja Flydi dazu animieren, dass er dazu was sagt.
Ich fühle mich gerade nicht angesprochen.
Du fühlst dich nicht angesprochen. Dabei haben wir doch letztens mit Git rumgespielt für Radio Tux.
Ja, tatsächlich. Also wir haben den Radio Tux Git aufgesetzt und der Ingo hatte so komische...
komische? ganz normale Ideen.
Nee, du hattest komische Bedürfnisse. Der Ingo wollte nämlich das Git an LDAP angebunden haben.
Ja, natürlich. Und das ist ja Git, der Sinn. Es gibt eine zentrale Stelle, wo alle User drinstehen, also will ich auch alles daran anbinden.
Genau, aber Git arbeitet ja normalerweise gerne mit SSH und dementsprechend SSH-Keys. Und
kann man nicht die SSH-Keys eigentlich auch in den LDAP legen? Bestimmt.
Hm? Oh, diese Schmerzen.
Egal. Mach weiter.
Genau. Ja, ich habe gerade das Bild gesehen, was hier reingepastet wurde.
Fordert GitHub-raumabhängige Steuer. Axel E. Fischer fordert GitHub-raumabhängige Steuer. What?
Genau,
GitHub. Ich weiß zu wenig über Autos, um
das witzig zu finden. Der GitHub-Raum. jedenfalls dachte der Ingo, ja, also diese Subversion, das ist schon irgendwie so alter Scheiß. Das braucht man nicht mehr. Und
da kann ich auch gleich, also wenn ich richtig alten Scheiß hätte haben wollen, dann CVS.
Hast du schon mal mit RCS gearbeitet? Das kam noch vor CVS.
Nee,
das aber... Das ist dann richtig, richtig, richtig alter Scheiß.
Oder ich mache LVM und mache darüber mein Versioning.
Jetzt machst du mir Angst.
Okay.
Tatsächlich. Zurück zum Thema. Soll ich nochmal anfangen?
Ja,
der Ingo wollte unbedingt einen Radio Tux Git haben, damit da die Entwickler und so weiter in Zukunft damit ihre Sachen versionieren können. Und wir haben uns halt überlegt, wie kriegen wir das jetzt ans LDAP ran, so dass man auch problemlos durch irgendwelche Firewalls und sonst irgendwas durchkommt. Und wir haben dann eine Weile recherchiert und irgendwann rausgefunden, ey, es gibt mittlerweile eine Möglichkeit, Git über HTTP zu tunneln und das an einen Apache anzubinden. Da gibt's so ein Modul für. Gesagt, getan, jetzt müssten wir dann im Endeffekt die Authentifizierung noch irgendwie regeln und dann konnte man im Endeffekt die HTTP-Authentifizierung von dem Apache nehmen und die an LDAP wiederum anbinden und somit hatten wir irgendwie ein Git, was über HTTP mit LDAP kommuniziert und dich mit LDAP authentifiziert. Und es hat funktioniert. Irgendwann. Es war schmerzhaft, aber es hat dann irgendwann funktioniert. Ja, Ingo, und bist du glücklich?
Ich bin total glücklich.
Ja.
Also es ist funktioniert. Das ist die Hauptsache. Man kann sich jetzt mit seinem LDAP-Account, Radio Tux LDAP-Account auf Git, mit Git einloggen. Das Blöde ist halt bloß, dass man immer... Du hast schon wieder geschmatzt.
Och nein, sorry.
Okay, wir müssen da echt noch arbeiten hier.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt am Chat auch so ankommt, dass es dann
einfach runtergeht,
aber hier hörst du plötzlich nicht mehr gar nichts mehr.
Ja, also ich habe vorhin zumindest gehört, dass wir irgendwie
Hicks haben,
Schluck auf haben, ja.
Ja, genau. Das meine ich.
Müssen wir mal schauen.
Genau, aber zurück zu Git und LDAP. Also schade ist natürlich, dass man immer das Passwort dann eingeben muss.
Da gibt's so, also ich habe gehört, da gibt's so eine Config-Datei in seinem Home, in die man die Sachen hinterlegen kann. Oh, macht natürlich auch nur Sinn, wenn man da irgendwie eine verschlüsselte Festplatte hat oder so, wegen Sicherheitstechniken und so. Also man möchte ja nicht irgendwie in den Plaintext-File seine Passwörter ablegen. Ist ja normalerweise keine so gute Idee.
Sollte man definitiv
also,
nicht tun.
Gerade aus diesem Grund bevorzuge ich eigentlich auch Authentifizierung über SSH.
weil ich dann im Endeffekt halt irgendwie meinen passwortgeschützten SSH-Key habe und dann starte ich irgendwie mal einmal einen Key-Agent und ansonsten kann ich dann den Rest der Session mich passwortlos einloggen. Das ist schon gut.
Gut, aber dann solltest du entweder auch deinen Rechner immer richtig ausmachen oder sollte den Passwort nach einer Weile verlieren.
Ja.
Also ist auch blöd.
Ja, oder ich mache dann halt das Terminal zu, indem ich den Key-Agent gestartet habe, dann ist der ja auch wieder aus.
Kommt ja. aufs System an, wie das gemacht
aber ist. Aber das geht auf jeden Fall so mit LDAP und
geht. Mhm. Das funktioniert.
Können wir das hat auch funktioniert.
Für einen Studiengang bei uns.
Ja. Also wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem LDAP-Pfad richtig finden und so. Und
das ist in der HDM noch viel schwieriger, glaube ich.
Ja, zwischendurch waren dann irgendwie mal die Zugriffsrechte kaputt und wir konnten nicht committen, aber als wir das dann alles gefixt hatten, dann lief das auch soweit.
Ja.
Naja. Ja.
Warum ist Git jetzt besser als SVN? Warum will man das
unbedingt haben? Dezentral.
Ja, also das hat mehrere Sachen.
Git ist ja das Ding, was der Kernel auch benutzt, der Linux-Kernel, ne?
Richtig.
Ja, das also was eigentlich für den Linux-Kernel entwickelt wurde, sagen wir es mal so. Ja.
Ausschließlich war ja so die Idee. Ja.
Am Anfang.
Ja.
Und mittlerweile benutzt es ja einfach jeder, weil es einfach gut ist.
Fast jeder.
Es gibt außer Python-Entwickler, die Mercurial
benutzen. Genau, es gibt auch noch Mercurial,
was ja, gut, Mercurial ist ja
die ziemlich dieselben Funktionen hat.
Ja genau, Mercurial ist technisch gesehen eigentlich vom internen Aufbau her und so eigentlich auch vergleichbar mit Git. Die haben ein bisschen andere Command-Line-Optionen, aber ansonsten sind die sich auch relativ ähnlich. Also ich glaube, der große Unterschied ist dann eher so, wenn man Subversion mit Git vergleicht, ganz einfach, weil die so schon vom grundlegenden Aufbau komplett unterschiedlich sind. Also Subversion ist so dieses zentrale Modell, alle gehen zentral gegen einen Server und wenn dieser Server nicht erreichbar ist oder wenn man kein Internet hat oder wenn irgendwie die Netzwerklatenz zu hoch ist oder sonst irgendwas, dann gibt's halt da Probleme. Während bei Git, das ist ein dezentrales Versionskontrollsystem, das heißt, man kann im Endeffekt, wenn man entwickelt, konnte es komplett auf seinem Rechner machen, lokal. Das geht natürlich dann super schnell, wenn man irgendwelche Versionsstände auschecken will, alte, oder wenn man irgendwie Änderungen nachverfolgen will oder sonst irgendwas, geht es natürlich super schnell, weil das alles auf der lokalen Festplatte passiert. Man kann trotzdem dann so einen zentralen Server haben, auf dem man das Ganze dann pusht, nennt man das im Git-Sprech. Und ja, es funktioniert meines Erachtens nach viel, viel besser als Subversion. Also gerade wenn man so mit mehreren Leuten gleichzeitig Sachen an der Datei ändert, dann kriegt das Git eigentlich so echt oft hin, die Datei auch wieder so zu mergen, dass diese unterschiedlichen Teile der Datei, die man dann da geändert hat, halt auch wieder richtig zusammenpassen.
Ja, was mir bei Subversion nie so richtig gelungen ist.
Bei Subversion ist das mir immer um die Ohren gefallen und ich musste das von Hand von Hand machen. Das, deshalb, zudem ist Git gefühlt um einiges schneller als Subversion. So, auf der Kommandozeile zumindest.
Gerade bei Merges.
Und Mergen funktioniert extrem gut. Weshalb ich auch hauptsächlich Git benutze, ist einfach die großartige Plattform GitHub, auf der ich meine Sachen hoste, weil die einfach so in Sachen so Open Source, Projektmanagement und so weiter und kostenloses Hosting, die sind einfach großartig. Die bieten so viele coole Features an, dass ich mich da jetzt gar nicht mehr großartig nach Alternativen umgeguckt habe. Ich meine, es gibt dann auch so Dinge, die wie zum Beispiel Google Code oder Bitbucket, die mittlerweile auch Mercurial Support anbieten. Ja, also wenn einem das lieber ist, kann man das auch benutzen. Also ich mag Git und GitHub und bin deshalb relativ glücklich.
Okay.
Jo.
Also das jetzt nur mal kurz einen Überblick, da könnte man sich ja auch noch mehrere Stunden...
Natürlich, da gibt es auch einen Chaos Radio Express dazu, den kann man sich auch mal anhören.
Kann man sich auch mal anhören, jo. Genau, zum Mercurial könnte man sich ja auch noch mal eine eigene Sendung machen. Und ja, zeichnet sich einfach ab, dass diese verteilten Versionskontrolle irgendwie die Zukunft sind und auch in diesen ganzen Projektplanungs Source Code Tools, so Redmine und Co.
Genau.
Gibt es mittlerweile auch Git-Anbindung von daher.
Hm. Ja, was ich auch extrem elegant finde, ist gerade halt auch dieses dieser Unix-Gedanke. Wir gehen im Endeffekt davon aus, dass wir ein Tool schreiben, was wirklich eine Aufgabe gut erledigt und überlassen dann im Endeffekt anderen Tools, die für ihre Aufgabe spezialisiert sind, die anderen Sachen. Also so, dass Git jetzt im Endeffekt nur die Versionsverwaltung macht und dann noch noch irgendwie irgendwelche Krypto, sonst irgendwelche Sachen im Endeffekt neu erfindet, sondern die benutzen halt zur Authentifizierung und zur Transportsicherung, benutzen jetzt zum Beispiel standardmäßig SSH.
was im Endeffekt auch schon eine schicke Lösung ist, dann hat er irgendwie sein SSH-Key
ja.
und kann damit arbeiten und oder halt im Endeffekt über HTTP gehen. Was geht halt
bei SVN aber auch. Also.
Klar, ja. aber bei SVN ist das nicht so von Grund her so der Gedanke, dass die im Endeffekt halt so nur eine bestimmte Sache gut machen und den Rest dann halt anderen Tools überlassen, sondern das ist halt irgendwie optional. Standardmäßig kann man sich halt auch gegen den SVN-Server authentifizieren und muss da irgendwie kein SSH verwenden.
Mhm. Jo. Okay, wo wir gerade so ein bisschen bei Radio Tux waren und wie das da funktioniert, vielleicht hat der ein oder andere gemerkt, dass wir am Wochenende so ein bisschen offline waren. Das war sehr ungünstig, also nicht nur, weil ich eigentlich anderes Zeug zu tun gehabt hätte, als irgendwelche Server zu administrieren und Recoveries einzuspielen, von denen es natürlich nicht allen Backups gab, also wie es halt immer so ist. Es ist einer unserer Server uns um die Ohren geflogen, Festplattencrash. Und wie es so ist, auf allen anderen Server gibt es ein RAID-System und dort dann LVM drin, aber in der in einer Maschine nicht. Und als die Festplatte dahin war, war halt auch der ganze Server so weg, weil ja.
Weil weg.
Ja, es fehlen halt Daten und ja, und dann guckt man halt, oh scheiße, wo sind die Backups, wie alt sind die, was spiele ich alles wieder ein, und es waren tatsächlich nicht von allem Backup da, das ist dann dreimal schade, und da auch der Haupt-DNS-Server drauf lag auf der Maschine und wie es halt immer so alles ist, da hat das dann ziemlich lang gedauert, bis das komplette System dann wieder online war und einigermaßen funktionierte, und deswegen ja, habe ich das ganze Wochenende fast nichts anderes gemacht, als versucht, diese ganzen Abhängigkeiten wieder gerade zu biegen und die Server wieder lauffähig zu kriegen, und jetzt sollte es zumindest einigermaßen wieder funktionieren. Wer da jetzt noch Probleme, Fehlermeldungen hat, immer gerne an mich, dann gucke ich mir das mal an. Jetzt haben wir halt das Problem, dass irgendwie die Maschine noch komplett, ich weiß nicht, was da ist, ich muss da glaube ich mal richtiges Profiling betreiben. Das scheint alles viel zu langsam geworden zu sein. Also entweder ist der einfach zu ausgelastet jetzt, der Server, auf dem jetzt ein paar Sachen mehr laufen als vorher, dass jetzt diese Radio Tux virtuellen Maschinen da irgendwie mehr abkacken als vorher. Also ich bin nicht richtig zufrieden. Aber nach einem Wochenende nur voller Shell und Daten hin und her kopiert und Frust und Ärger und Problemen und dann so echt kleine pissige Bugs, wo man sich dann echt 5-6 Stunden nur mit diesem eigenen Problem beschäftigt. Also bis der DNS-Server wieder richtig lief, ich war echt fertig.
Mhm. Ja.
Weil DNS ist auch böse. DNS ist genauso böse wie E-Mail. Das ist alles so komplex und so was.
Deswegen hoste ich so ungern selbst. DNS weit weg von mir, E-Mails weit weg von mir.
Ja, der Rest ist noch irgendwie einfacher, aber das sind so
Webserver und so ist gar kein Thema. Datenbanken von mir aus, aber E-Mail.
Genau, das war halt auch so. Die Datenbank ist natürlich auch um die Ohren geflogen und die Master-Slave-Replikation lief halt schon lange nicht mehr.
Nee.
Das ist so Murphy's Law. Also die ganzen Sachen, die halt schief gehen können, gehen dann halt auch schief.
Sehr gut.
Ja, man hat ja eine Slave-Replikation. Naja, dann geht man halt mal schnell auf die Datenbank. Ja.
Ja.
Die repliziert seit 6 Monaten nicht mehr. Ups, Scheißdreck. Ja, es ist nicht gut gelaufen. Aber wir haben viel gelernt, ja, was man alles besser machen könnte, sollte, wenn man doch nur mehr Zeit hätte. Ich finde ja, der Tag hat sowieso irgendwie mindestens 48 Stunden zu wenig, wenn nicht noch viel, viel mehr weniger. Dafür durfte ich mich dann gestern ausruhen, nicht, aber wir waren auf dem Open Office Kongress für Wirtschaft und Verwaltung in München. Ich habe auch ein Interview gemacht, das kommt demnächst online. Und was halt so auffällt, dass dieses neue LibreOffice in aller Munde ist. Also dieses Ding hieß zwar Open Office Kongress, Open Office Org Kongress, aber irgendwie war da wenig Open Office und viel LibreOffice. Also das ist außer auf dem Label draußen, wo halt OpenOffice.org, was ja so ein blaues Logo hat, noch stand innen die ganzen Blöcke und die ganzen Aushänge und alles war irgendwie schon dieses grüne LibreOffice. Und man hat halt gemerkt, dass dieser Kongress halt von der Community organisiert wurde und dass die ganzen Leute halt zu LibreOffice gegangen sind.
Ja.
Und deswegen der Name halt so eher so Relikt ist. Und es wurde, da das ja so ein Wirtschaftsverwaltungskongress ist, auch ziemlich viel natürlich darüber diskutiert, ob man dann wechselt, wann man dann wechseln kann und was jetzt gut ist an diesem Schritt und was nicht. Aber es gab auch einen Vortrag, wo mal gezeigt wurde, wie viele Leute jetzt neu dazugekommen sind. Also vorher war das ja immer schwierig zu OpenOffice beizutragen, weil Oracle da so ein Agreement, Copyright Agreement haben wollte. Also du musstest alle Rechte abtreten und die durften mit dem Code machen, was sie wollten. Und deswegen haben ja auch viele Firmen wie Novell ihren eigenen Fork gehabt, weil sie das nicht wollten. Und die ganzen Leute tragen jetzt aber zu LibreOffice bei. Und von daher sind da mehrere neue Entwickler hinzugekommen und es sind jetzt so ungefähr 60 Leute, die sich daran, also codeseitig beteiligt haben, nochmal zusätzlich zu den ganzen anderen, die ringsrum sind, Marketing und sowas. Und von daher sind die Organisatoren ja recht zuversichtlich, dass das sich in Zukunft hält, weil so ungefähr 60 Leute arbeiten auch an Oracle oder arbeiteten auch bei Oracle daran. Und es ist halt wesentlich leichter, jetzt einfach da mitzumachen, da einzusteigen und sich auch mal ein kleines Code-Stück vorzunehmen und da mitzuentwickeln. Und jetzt ist die dritte Beta von LibreOffice raus. Also auf der Webseite habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber zumindest sind CDs verteilt worden. Und wurde so ein bisschen angepriesen wie das Beste aus allen Welten. Also wir nehmen die Sachen von GoOO, also diesem Fork, den Novell hat. Wir nehmen auch Patches aus OpenOffice, wenn die gut sind und wenn die unter einer freien Lizenz stehen, was ja normalerweise der Fall ist, aber wer weiß, wie das in Zukunft ist. Kann man ja nicht so richtig sagen. Und auch von anderen Entwicklern und so bauen wir uns einfach das OpenOffice, wie wir es uns früher immer gewünscht hätten, bloß dass wir es leider nicht OpenOffice nennen dürfen. Deswegen nennen wir es jetzt LibreOffice.
Jo.
Ja, also das war so die Quintessenz, die ich da mitgenommen habe. Dann wollen sie jetzt diese Foundation gründen. Da habe ich ja letztens schon mal mit Florian drüber geredet gehabt. Und es ist jetzt so, dass das auf jeden Fall feststeht, dass es eine europäische Foundation werden wird. Also wird entweder in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien angesiedelt werden. Und ja, das soll so alles in ungefähr einem halben Jahr abgeschlossen werden sein.
Genau.
Ja, das wollte ich jetzt nur nochmal loswerden. Also der ist auch heute noch gewesen und auch Tobi und Patrick waren noch da und haben heute noch ein paar Interviews gemacht. Also da könnt ihr einfach mal auf blogradetux vorbeigucken und da kommen demnächst noch ein paar tolle Sachen. Wir haben auch ein paar Fotos geschossen, die kommen auch noch bald online. Wenn wir nicht so viel podcasten würden, dann hätten wir auch Zeit dafür.
Richtig.
So, ihr lacht schon wieder, was gibt's
hier? Wenn
wir nicht so viel
podcasten würden, hätten wir mehr Zeit für Podcasts.
Nee. Genau.
Richtig, das
da
ist,
hätten wir
wenn diese Podcasts den Podcast in die Quere kommen. Das ja. ist
Yo, Dog,
und
I heard you like Podcasts.
Ja. Yep. Und dann kommen noch Serverfucker-Probleme dazu. Das ist viel schlimmer.
Aber es
dann
gibt ja auch
noch viel mehr Podcasts.
Ich habe aber gehört, es gibt nicht nur schlechte Sachen, sondern auch gute Sachen, die man quasi empfehlen könnte. Picks zum Beispiel.
Ach, man könnte Picks empfehlen.
Oh nein.
Ja, dann fang doch an.
Ich? Genau, dann fange ich an mit einer
meiner Lieblings... Du hast doch bestimmt wieder zwei Sachen. So wie ich dich kenne, du hast immer zwei Sachen.
Ich habe, wenn dann richtig, zwei Webseiten, glaubst du gerade diesmal, oder? Nein?
Doch, das war so klar, natürlich. Dass du echt wirklich zwei Sachen hast.
Ja, genau. Also, das erste ist lowendbox.com. Das ist eine meiner Lieblingsseiten, die ich im RSS-Feeder habe. Gerade wenn ihr so keine großen Ansprüche an Server habt und einfach mal so einen recht günstigen Webserver euch besorgen wollt, aber nicht nur so ein lustiges Webspace-Paket, sondern wirklich eine kleine VPS. Bedeutet einen Server, wo ihr Root-Zugriff habt, wo ihr auch mal, keine Ahnung, MongoDB installieren könnt, wenn euch danach ist. Ist lowendbox.com eine echt super Seite. Die bieten nämlich, die sammeln so alle möglichen günstigen Angebote für VPSen. Bedeutet, keine Ahnung, so für, wenn ich jetzt mal drauf gehe, $6.70 pro Monat eine 512 MB RAM VPS mit irgendwie 1,5 Terabyte Traffic, ich habe mir aus irgendeinem komischen Umstand geistiger Umnachtung, habe ich mir einen Server in Ägypten gekauft und zahle jetzt irgendwie $2.50 pro Monat. Also kriege ich irgendwie für $2 auch so 50 GB Speicherplatz und alles saulem angebunden. Aber ich kann so ein bisschen drauf spielen, kann irgendwelche Sachen installieren, hab da einigermaßen CPU. Und lowendbox.com, wie gesagt, jeden Tag ein neues Angebot. Locker einen anständigen Server unter $5 im Monat mit Root-Zugriff und ordentlich Traffic. Und ja, das ist eine ganz nette Sache, gerade auch für viele. Also der Ägypten-Server, der ist jetzt nicht großartig schnell, aber der kriegt ja halt mal 50 GB Speicherplatz. Kannst schon mal Backups machen.
Was wahrscheinlich auch lange dauert, die Backups da hinzukriegen oder zurückzukriegen.
Ah, nee, hingeht, hinkriege ich, glaube das Megabit fast voll, zurück, boah, auch so ein Megabit.
Aber dann nicht so toll. Backups in Ägypten
jo,
und so.
Jo, Backups in Ägypten.
Weißt du, was ich mir dabei denke?
Verschlüsselte
Backups. I've got balls of steel. Exakt das. Richtig, ja, nee.
Verschlüsselte Backups.
Genau, oder wenn man mal irgendwie ein bisschen mit verteilten Datenbanken spielen will oder sowas in der Art, da gibt's immer einige gute Sachen und auch einige nette Tipps, wie man denn zum Beispiel so einen WordPress-Blog möglichst ressourcenschonend auf so eine VPS kriegen kann. Und es gibt also auch meine Lieblingsbeschäftigung irgendwie, ich habe mir so eine 15 US-Dollar pro Jahr VPS-Geschichte gekauft. Da zahlt man wirklich 15 US-Dollar und hat dann für ein Jahr lang irgendeinen Server nur 128 MB Speicher verfügbar. Aber bist halt in den USA und kannst dann so alles machen, was man als US-Amerikaner so machen kann. Zum Beispiel mal Hulu schauen. Wenn du auf US-Serien stehst, kriegst du halt für $15 im Jahr. Und würde ich VPN drauf machen, glücklich sein. Ganz nette Sache.
Fleidi, du machst irgendwas mit Web.
Ich mache in der letzten Zeit relativ viel mit Web, was zum Teil mit Mediengewitter, zum Teil mit anderen Dingen zu tun hat. Und ich suche da immer nach guten Ressourcen, wo man sich dann mal in Ruhe irgendwie das Zeug bookmarken kann und dann mal auf dem Kindle lesen kann oder so. Und ich habe da zwei Seiten gefunden, die finde ich beide total toll. Das eine, diveintohtml5.org, das ist eine Webseite, die es auch in Buchform gibt, da muss man allerdings dafür bezahlen. So, ein Buch kaufen und so. Man kann
Buch kaufen,
genau. Man kann das Ganze allerdings auch ziemlich cool online lesen. Das sind dann immer so einzelne Kapitel als HTML. Ziemlich schön formatiert, auch so von der Schriftart und so, dass man das gut lesen kann. Sind sehr gut beschrieben und kann ich nur empfehlen. Dann habe ich noch eine zweite Seite, die nennt sich Dive into HTML5. Nee, Moment, die hatte ich schon. die zweite Seite war HTML5 Rocks, die hören sich aber beide so ähnlich an und so weiter. Dieses Mal mit .com und macht im Endeffekt was Ähnliches, hat aber ein bisschen so mehr Tutorial-Charakter. Also man hat immer so Beispiele mit dabei und es gibt dann so Showcases und irgendwie Playground und irgendwelche Samples und es gibt diverse Tutorials und so weiter. Und da kann man sich dann mal das Ganze angucken. Da gibt's auch diese Präsentation, die wahrscheinlich schon relativ bekannt ist, wo man dann irgendwie so in einer HTML5-Präsentation, jetzt geht der Lüfter an, gut, wo man dann in so einer HTML5-Präsentation HTML5-Features an sich ausprobieren kann, die da eingebunden sind, kann ich beides sehr empfehlen. Also wer sich für so neue Webtechnologie interessiert, sollte sich diese Seiten unbedingt mal angucken. Ja.
Okay, und ich picke etwas, was wir letztes Mal im Premium-Content-Teil rausgefunden haben, was ich mir jetzt leider nicht wirklich angeguckt habe. Muss ich zu meiner Stunde gestehen, aber bestimmt total toll ist, was ich jetzt gerade hier so nebenbei rumspiele mit, nämlich Mediathek. Also ihr kennt vielleicht AD oder ZDF Mediathek und das ist ein Java-Programm, was es für mehrere, also das Cross-Plattform ist, also bei Arch ist es in Auer drin und gibt es sicher auch für alle anderen Plattformen, kann man runterladen, sich installieren und dann kann man hier so ein kleines ZIP runterladen in dem Ding und da stehen halt so die ganzen Podcasts von AD, Dreisat, MDR, ORF, SF drin und die kann man sich dann entweder gleich angucken oder aufzeichnen mit M-Playern und ja, so hat man, wenn man mal wieder nicht weiß, was man vor seinem Rechner machen soll, die Möglichkeit, die Mediatheken durchzucrawlen und zu gucken, was es Interessantes gibt und die dann auch, wenn es sehr interessant ist, gleich auf die eigene Platte zu schreiben. Weil ihr wisst ja, die Sachen werden irgendwann wieder gelöscht.
Leider. Genau.
Die Bösen.
Depubliziert.
Ja, aber ihr könnt die hier alle mit aufzeichnen und dann könnt ihr die alle auf Depop-Info hochladen.
Großartig.
Exzellent.
Okay. Hast du noch was?
Genau, vielleicht noch nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr am Freitag, den 10.12. nichts vorhabt, den 10. Dezember, da ist hier in der Hochschule der Medien Stuttgart Webday, ist eine ganz nette Sache, so ein bisschen HTML5 CSS-Zeug, bisschen Java-Web-Applikationen, 4-5 Vorträge, startet um 14 Uhr. Einfach mal Webday HDM eingeben in Google, findet man sicher irgendwas drüber.
Freitagnachmittag, wie immer.
Freitagnachmittag, ne? Startet 14 Uhr, ja. Freitag der 10.12. Ja. Wenn man in der Stuttgart-Umgebung ist, lohnt sich sicher, gibt meist gratis Kaffee.
Und Stückchen.
Stückchen, wird auch gestreamt.
Irgendwie. Ja, und gute Vorträge. Und
natürlich und Vorträge auch. Natürlich.
Partner und also es ist immer wieder nett. Man kann auch uns treffen, sicher.
Ja, gehe ich von aus. Und das Ganze hat natürlich auch einen Livestream, den können wir ja, weiß nicht, vielleicht in die Shownotes stellen oder sonst was.
Ja.
Das kriegt man sicher noch hin. Genau. Aber das nur so am Rande.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit und passt auf euch auf im Dunkeln da draußen und so. Ihr wisst, Axel E. Fischer fordert bestimmt auch irgendwas mit Dunkelheit.
Genau, er fordert Dunkelheit im Netz.
Gut finde ich ja auch, dass...
Er fordert Notbeleuchtung für Darkrooms, habe ich gehört.
Genau.
und Ruhetag für Open Office fordert er auch.
Ja.
Ja. Also echt hier. Und ja, dann bedanke ich mich bei Marc und bei Pladi und
bitte.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.